Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Neuigkeiten aus der Wissenschaft und mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Zaghafte Frage, Aschbacher-Update.
Nee, das machen wir doch nicht.
Ja, nein, hätte ja sein, aber lassen. Man weiß ja nie, bei euch ist ja so viel los da drüben.
Das mag zwar stimmen, dass da viel los ist bei uns, aber wir machen das trotzdem nicht mehr.
Na gut, wie? Dann, was gibt's Neues im Universum?
Ja.
Fallback-Lösung.
Einiges. Es gibt zum Beispiel das erdnächste schwarze Loch, das entdeckt wurde.
Auch das noch? Verschlingt uns das jetzt?
Nein.
Nicht.
Es geht um schwarze Löcher, die kennt man ja schon einige Zeit lang. Die schwarzen Löcher, die so in den letzten Monaten, Jahren in den Medien waren, waren vor allem diese supermassereichen schwarzen Löcher, die sich in den Zentren von Galaxien befinden.
Ich erinnere mich, ja.
Genau. Das sind aber ganz andere Viecher als die normalen schwarzen Löcher.
Aha.
Schwarze Löcher mit dem Adjektiv normal ausstatten wollen, was herausfordernd ist, aber...
Naja, sie sind zumindest sind sie alltäglich, also ist jetzt nicht so, dass das irgendwie...
Also korrekt wäre in dem Fall stellare schwarze Löcher. Also schwarze Löcher, die aus dem Kollaps eines Sterns entstehen, eines großen Sterns, weil so entstehen ja die schwarzen Löcher, wie die Supermassereichen in den Zentren von Galaxien entstehen, die paar Millionen, Milliarden mal so viel Masse wie die Sonne haben, das wissen wir doch nicht. Mhm. Aber wir wissen, wie diese stellaren schwarzen Löcher entstehen, wenn ein großer Stern, der so ja 8-mal mindestens mehr Masse hat, unsere Sonne hat, wenn der am Ende seines Lebens und das in einem eigenen Gewicht in sich zusammenfällt, dann gibt's ein schwarzes Loch.
Genau, und das ist ja normal. Ne?
Genau, das ist etwas, was normal ist. Das Problem ist, dass schwarze Löcher ja bekanntlich schwarz sind. Also die leuchten nicht von selbst und sind deswegen schwer zu sehen. Wir können ja auch die schwarzen Löcher in den Zentren der Galaxien nur deswegen sehen, weil da halt so viel Zeug rundherum ist.
Mhm.
Und dieses Zeug rundherum wirbelt um das schwarze Loch und fällt dann irgendwann rein. Und bei dem Herumwirbeln wird sehr, sehr, sehr viel Strahlung erzeugt, die man beobachten kann. Und das geht auch bei den stellaren schwarzen Löchern. Wenn du zum Beispiel ein Doppelsternsystem hast und einer davon wird ein schwarzes Loch und der andere bleibt noch ein bisschen übrig, und dehnt sich dann am Ende seines Lebens ein bisschen aus, dann gelangt so ein bisschen Material von dem noch lebenden Stern zum schwarzen Loch rüber, wenn Bedingungen alle passen, und dann wirbelt da auch Zeug rum und dann fällt es da auch rein und dann kann man die auch sehen.
Aber das ist schon eher eine Seltenheit, oder? Also das ist nicht normal.
Naja, das ist halt, also Doppelsterne sind normal.
Okay.
Also die sind, das ist der Normalfall eigentlich, Sterne, die nicht allein sind wie unsere Sonne. Und wenn halt einer von den Partnern im Doppelstern deutlich massiger ist als der andere, dann beendet halt der sein Leben zuerst und der andere, je nachdem, also das kommt schon vor.
Okay.
Und das Problem ist, dass es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr viele schwarze Löcher gibt, die halt einfach da sind.
Naja, CERN macht die ja praktisch täglich.
Nein, tut es nicht, aber die sind halt da und wenn da nichts drumherum ist, was die sichtbar macht, ja, dann sehen wir sie nicht.
Ja, darum sind die auch schwarz.
Genau, das sind die stillen oder ruhenden schwarzen Löcher im Gegensatz zu den aktiven schwarzen Löchern. Mhm. Und die aktiven schwarzen Löcher, wie gesagt, die sind leicht zu finden. Also leicht,
ja, aber das sind diese Donuts, sind zu finden. Ja.
Und wie gesagt, die ruhenden eher nicht. Also, wir können sie auch finden, dazu komme ich gleich. Aber von denen sollte es einige geben. Also wenn man sich so Modelle anschaut, man kann ja gucken, wie viele Sterne entstehen, so wie ist die Massenverteilung dieser Sterne, wie viele schwarze Löcher müssen da im Laufe der Zeit rausgekommen sein. Dann kann man so modellieren und kommt dann drauf, dass zum Beispiel in unserer Milchstraße so 100 Millionen von denen abhängen.
Ja.
Und wir haben so 20 momentan.
Die wir kennen, also von deren Existenz wir gesichert wissen. So.
Genau, okay, das sind 20.
Also, da ist ja dann noch ein bisschen...
Genau, da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Und das Problem ist, dass das halt dann vermutlich schwarze Löcher sind, die entweder halt alleine da rumhängen im Weltraum oder auch, weil wie gesagt eben die meisten Sterne Teil von Doppelsternsystemen sind, von sehr weiten Doppelsternen sind, wo halt dann der andere so weit weg ist, dass es auch keinen Einfluss drauf hat. Und wenn man die jetzt findet, finden will, muss man sich was anderes ausdenken.
Ich wollte gerade fragen, haben wir irgendwie eine Möglichkeit da irgendwie, weil das ist ja doch sehr viel Masse, da muss ich doch irgendwie was mit anfangen lassen, mit der vielen Masse und so, ja.
Genau. Man kann das tatsächlich mit anderen Methoden finden. Und zwar hat man jetzt das Gaia-Weltraumteleskop benutzt. Nein, Entschuldigung, Quatsch. Nein, doch. Ach, meine Güte.
Macht nichts. Hat keiner gemerkt.
Es wurden nämlich zwei benutzt. Ja, also man hat zuerst die Daten vom Gaia-Weltraumteleskop benutzt und dann mit einem anderen, mit dem Gemini-Teleskop in Hawaii nachbeobachtet quasi. Mhm. Und das war die Methode, wie Karim El-Badri vom Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge dieses erdnächste schwarze Loch gefunden hat. Also in dem Fall hat man quasi das gemacht, was man in der Himmelsmechanik eh gerne macht. Man guckt sich das an, was man sehen kann und schaut, ob sich das vielleicht so verhält, als ob da noch mehr wäre. Mhm. Also du kannst dir zum Beispiel Sterne anschauen. Ja, siehst du, die kann man ja sehen. Und dann misst du die Position der Sterne und schaust, bewegt sich der. Ja, also alle Sterne bewegen sich natürlich um die Milchstraße herum, die bewegen sich auch einigermaßen chaotisch durch die Gegend.
Außer die Fixsterne, die bewegen sich nicht, sonst würden sie ja nicht Fixstern heißen.
Ja, das ist der Stand des Wissens vom Mittelalter ungefähr, wo wir
sind. Mach ich so fertig, Freundchen.
Wir sind ein bisschen weiter.
Ja, warte mal, Uamua durch die.
Aber du kannst tatsächlich auch Doppelsterne so identifizieren. Also jetzt vereinfacht gesagt, wenn du siehst, dass ein Stern sich periodisch bewegt, also so im Kreis rumläuft, also tut er nicht, macht eher so eine Wellenlinie, weil er auch noch so durch die Milchstraße läuft oder auch durch spektroskopische Beobachtungen kann man diese Bewegung sehen. Also du kannst Doppelsterne identifizieren, das geht. Und jetzt kann es auch sein, dass du quasi einen Stern siehst, der sich so verhält, als wäre er ein Doppelstern, also aber da ist kein zweiter.
Sozusagen.
Genau, aber da ist kein zweiter.
Kann ich mit Sicherheit ausschließen, dass da ein zweiter ist? Also kann ich sagen, nee, da ist garantiert kein zweiter? Oder kann das durch irgendeinen Effekt sein, dass da ein zweiter ist, den ich nur nicht sehe?
Naja, genau darum geht's. Also du siehst einen sichtbaren Stern, der bewegt sich so, als wäre da ein Partner, aber den Partnerstern siehst du nicht. Das heißt, aus der Bewegung kannst du mit Sicherheit schließen, da muss was sein, weil irgendwas muss den gravitativen Einfluss ausüben.
Also irgendeine Masse ist in seiner Nähe?
Du kannst sogar auch sehr exakt aus dem Gravitationsgesetz ausrechnen, wie groß die Masse ist und auf welcher Bahn die sich bewegen muss und so weiter. Das ist durchaus bekanntes Wissen. Und dann weißt halt, okay, da muss ein zweites drum sein, in dem und dem Abstand mit der und der Masse. Mhm. Aber du siehst das nicht. Mhm. Und dann kommt halt drauf an, je nachdem, was für eine Masse das ist, kannst du dann sagen, okay, das kann nichts anderes sein als ein schwarzes Loch. Und in dem Fall war das so. Da hat man eben einen Stern beobachtet und der hat sich so bewegt, als wäre da noch ein Drum mit ungefähr 10 Sonnenmassen und in einem Abstand, der eigentlich nichts anderes zulässt, als dass es ein schwarzes Loch ist. Ja, sagt auch der El-Badri, Zitat, wir konnten kein plausibles astrophysikalisches Szenario finden, das die beobachtete Umlaufbahn des Systems erklären kann, ohne dass mindestens ein schwarzes Loch beteiligt ist. Weil eine Masse von 10 Sonnenmassen, die muss, wenn sie in irgendeiner astrophysikalisch sinnvollen Form vorliegt, entweder leuchten, weil es halt ein massereicher Stern ist, oder sie muss sehr, sehr ausgedehnt sein, wenn es irgendwie eine nicht leuchtende Gaswolke ist. Aber wenn du halt was hast, was kompakt genug ist, dass da ein Stern drumherum kreist und massereich genug ist für 10 Sonnenmassen, dann bleibt da nicht viel übrig als ein schwarzes Loch.
Oder etwas völlig Neuartiges.
Das ist natürlich auch möglich, aber wenn wir eine passende Erklärung haben.
Phänomen X.
Dann muss man nicht zwingend von was Neuartigem ausgehen. Also.
Obwohl ich das sehr lustig fände. Naja, okay.
Wie gesagt, wenn die Deutsche Bahn verspätet ist, dann kann es daran liegen, dass irgendwie ein Raumschiff den Lokführer erschossen hat oder die Schienen weggebeamt hat oder es war halt einfach die Bahn verspätet.
Oder es war einfach, genau.
Es ist alles möglich, aber wenn man eine passende Erklärung hat, dann muss man nicht unbedingt was Neues einführen.
Wo wir gerade im Universum sind, Artemis ist tatsächlich gestartet, ne?
Ja,
ja, mal sagen. Also wir zeichnen auf, am 16. November zeichnen wir auf und Artemis ist tatsächlich heute gestartet.
Ja, das steht tatsächlich ganz oben auf meiner Liste von Themen, aber ich habe es irgendwie komplett vergessen.
Ja.
Aber
wenigstens ich auch mal ein ordentliches Astro-Thema hier eingepflegt.
Ja, ich habe es tatsächlich verpasst. Also ich war heute Morgen, ich bin um 6 aufgestanden und eine Runde spazieren gegangen, weil ich pünktlich um 7 bei meiner lokalen Corona-Teststelle sein wollte, um einen PCR-Test zu absolvieren.
Mhm. Gibt's Probleme?
Ja, ne, ich mache generell, ich habe jede Menge Probleme, aber ich mache generell, so schau, dass ich einmal die Woche einen PCR-Test mache, weil fünf PCR-Tests pro Monat sind in Österreich noch kostenlos.
Ach schön.
Und momentan habe ich seit 4 Tagen mittlerweile so Schnupfen und Halsschmerzen, aber sämtliche Antigen-Tests schlagen nicht aus und ein PCR-Test vor 2 Tagen hat auch nichts gegeben. Jetzt habe ich gedacht, mache ich noch einen, vielleicht ist es ja wirklich nur Schnupfen und Halsschmerzen, weiß man nicht. Aber ja, jedenfalls bin ich dann erst um 7:15 zurückgekommen und dann habe ich Frühstück gemacht und mit meiner Freundin gequatscht und dann hat sie gemeint, mach doch mal hier irgendwie NASA TV an, wie angemacht und dann war es glaube ich gerade 30 Sekunden, dass die Rakete in der Luft war.
Scheiße.
Ja, aber hat funktioniert. Also ich habe tatsächlich eine Wette verloren dadurch, weil ich im Nebenan-Podcast das Universum mit Ruth gewettet habe, ob die Rakete noch dieses Jahr oder nächstes Jahr startet. Und sie hat die weit plausiblere Meinung vertreten, dass es dieses Jahr stattfindet. Aber für die Wette musste ich halt die andere Position einnehmen und darum habe ich auf nächstes Jahr gesetzt. Aber
war das denn jetzt, hast du das mitgekriegt, war alles in Ordnung oder haben sie gesagt so, fuck it, wir schießen das Ding jetzt hoch, dann ist es oben?
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, irgendein Teil hat geklappert oder gewackelt oder irgendwie sowas, aber das war nicht kritisch. Und dann haben sie gesagt, wir fliegen trotzdem. Aber ich glaube, ansonsten ist alles nominal, so wie es aktuell ausschaut.
Ja, schön.
Aber wie gesagt, es hat ja jetzt erst angefangen, geht ja doch weiter. Also das ist ja mal hier die erste Phase erledigt, die wichtigste oder eine der wichtigsten, dass die Rakete mal im All ist. Aber jetzt
ist ja immer das Schlimmste eigentlich, weil wenn das Ding da oben ist, okay, dann kann es sein, dass du irgendwie Kontakt verlierst, das Ding die Steuerung verliert.
Ja,
ist auch scheiße, aber dann explodiert es wenigstens nicht sofort, weißt du?
Ja, gut, dann ist das Worst-Case-Szenario, wenn das drumherum mehr Boden explodiert. Aber das kommt zum Glück mittlerweile selten vor heutzutage. Aber das ist ja eine Mission Artemis 1, die ja wirklich so auf bis zu 40 Tage ausgelegt ist. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der aktuelle Stand ist, wie die Umlaufbahn jetzt ist, die sie momentan nehmen, wie lange die Mission dauert. Das habe ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr recherchiert bekommen. Es gibt ja Startfenster für quasi lange Missionen und kurze Missionen, je nachdem, wie da himmelsmechanisch alles zusammensteht und wie schnell man irgendwo hinkommt. Aber es dauert, sagen wir mal, im Schnitt noch einen Monat, bis das Ganze erledigt ist, weil die Rakete soll ja nicht nur fliegen. Ich meine, das ist auch wichtig, dass man mal getestet hat, dieses SLS, das Space Launch System, dieses neue, dass man das mal quasi getestet hat. Aber es geht ja vor allem darum, das Orion-Raumschiff, das da oben dran pappt an der Rakete, zum Mond fliegen zu lassen, um den Mond herumfliegen zu lassen, wieder zurück zur Erde fliegen zu lassen und auf der Erde sicher landen zu lassen. Ja. Das ist das, was man eigentlich testen will, weil in dem Raumschiff sollen ja bei Artemis 2 dann auch Menschen drin sitzen und die hätten es halt schon gern, dass das vorher einmal ohne Menschen auch geklappt hat. Und da müssen wir jetzt warten. Also momentan ist die Rakete jetzt im All. Orion ist abgekoppelt, soweit ich das mitbekommen habe, und fliegt auch. Ich glaube auch das Manöver, dass die Orion-Kapsel Richtung Mond startet, hat auch geklappt. Und ja, jetzt dauert es halt so eine Zeit lang, bis man am Mond angekommen ist, so eine Woche ungefähr.
Ich wollte gerade fragen, wie lange? Ja, eben, das geht ja recht schnell.
Ja, also es ging auch vermutlich schneller als eine Woche. Ich glaube, die Apollo waren damals ein paar Tage nur unterwegs, aber in dem Fall ist man jetzt hier so eine Woche unterwegs, weil man ja dann auch hier quasi erstmal fliegt man zum Mond, dann macht man so eine Umlaufbahn um den Mond und dann von dieser Umlaufbahn aus fliegt man halt so ein bisschen näher ran und einmal rund um den Mond rum und dann wieder zurück. Also es gibt jede Menge entsprechende Bilder im Internet, wo man die Flugbahnen sich anschauen kann. Verlinken wir es. Ich verlinke auch noch eine YouTube-Sendung, wo wir bei den Science-Busters im Fernsehen, das erklärt haben, oder wie Ruth hat es in der Sendung erklärt. Ich habe erklärt, warum Homöopathie Quatsch ist. Aber das kann man sich auch gerne anschauen. Aber diese beiden...
Das muss man erklären, das ist ja schon...
Nein, das war die Folge, die wir gemacht haben zu 15 Jahre Science-Busters, unsere Jubiläumsfolge. Und weil die allererste Fernsehsendung auch mit Mond und Raumfahrt zu tun hatte, hat Ruth halt als Thema die neue Mondmission Artemis gehabt und ich habe die Homöopathie gehabt, weil das die Paradenummer des Science Buster Gründers war, Heinz Oberhummer,
Der
gestorben ist, und weil es halt ja immer noch deutlich zu viel Homöopathie gibt und deutlich zu wenig Heinz Oberhummer, haben wir die auch nochmal neu quasi gemacht, diese Nummer, und das gab es in dieser Jubiläumssendung zu sehen, die noch auf YouTube zu finden ist, und die verlinke ich hier auch, da könnt ihr euch das von Ruth erklären lassen und ihr könnt euch anschauen, wie Ruth sich ärgert, weil in dieser Raumkapsel, Ruth wollte ja Astronautin werden.
Astronautin.
Genau, ist ja abgelehnt worden, also nicht frech, kein Schicksal, dass sie noch mit ein paar anderen Menschen teilt.
Das ist eine Unverschämtheit, ist das.
Ja, aber tatsächlich sind ja irgendwie auch hier, ich glaube, es werden auch EuropäerInnen mitfliegen dann bei den Artemis-Mondmissionen, also nicht bei der ersten, glaube ich, aber ich glaube, da sollen welche dabei sein und da hätte vielleicht irgendwie vom neuen ESA-Astronautenkorps auch, wenn Ruth genommen worden wäre, wäre sie vielleicht auch irgendwie dann auf dem Mond gelandet, aber jetzt momentan sind nur zwei Dummies drinnen oder drei Dummies sind drinnen und Sean und
der Schaf. Der eine heißt Ruth.
Nein, es sind irgendwie so ein Crash-Test-Dummy mit Sensoren und irgendwie zwei Frauen ohne Unterkörper, glaube ich. Die, also Frauen-Dummies ohne Unterkörper, die haben auch Namen, da gibt es sogar Comics von denen. Irgendwie bei der NASA. Ich habe vergessen, wie sie heißen, die haben alle so bescheuerte Namen. Aber es ist auch Sean der Schaf ist auch mit dabei.
Das ist
die
gut.
ESA reingesetzt.
Das
und
ist
in
das
der, da, genau, und in der Science-Busters-Folge habe ich Ruth ein bisschen verarscht, weil wie sie sich anfühlt, wenn Sean das Schaf es schafft, ist all, aber sie nicht.
Ja, mal schauen, was auf dem Mond los ist.
Genau.
Sag mal, gibt's eigentlich für den Rückflug, gibt's da auch sowas wie Startfenster und so? Oder ist es eher egal, weil der Mond ist eh immer da? So?
Jein. Also prinzipiell, man kann prinzipiell zu jedem beliebigen Zeitpunkt irgendwo hinfliegen. Mhm. Das Problem ist halt, da brauchst du beliebig viel Treibstoff, wenn du das willst. Wenn ich genug Treibstoff habe, dann kann ich wirklich einfach ins All fliegen, dann metaphorisch aufs Gas steigen und den Lenker dahin richten, wo ich hin will, und dann gebe ich einfach Gas, bis ich dort bin. Hm. Das geht, aber das hat man ja die Möglichkeit nicht, dass wir so viel Treibstoff ins All bringen. Das heißt, du musst dich halt wirklich im richtigen Moment in die richtige Richtung schießen, dass du davon selbst dort ankommst. Und das geht zurück im Prinzip auch so. Das Problem ist, was den Rückflug zeitmäßig kritisch macht, ist, dass du ja nicht irgendwo auf der Erde landen willst, sondern die Orion-Kapsel will im Wasser landen.
Ja.
Sie will im Pazifischen Ozean landen. Sie will vor allem dort landen, wo die Schiffe, ja, die sie die Kapsel aufsammeln, auch also, da sind. Weil es nutzt nichts, wenn du mitten irgendwo bei Hawaii landest und das Schiff ist aber bei Australien.
Ist das also, so kompliziert? Kann ich nicht einfach sagen, so hier ein bisschen bremsen, hier ein bisschen Gas? Oder hier ein, bisschen tiefer, dann bremst die Erdatmosphäre ein bisschen ab.
Und ja und nein, also im Prinzip schon. Also das kann man schon machen, aber es ist halt alles, man muss halt Treibstoff sparen. Man muss halt möglichst irgendwie effektiv, effizient rumfliegen. Und du musst auch schauen, dass du zum Beispiel nicht in der Nacht landest, idealerweise. Weil es ist ja schon schwer genug, die am Tag rauszusammeln aus dem Meer. In der Nacht ist es noch schwieriger. Vor allem, wenn da wirklich Menschen drin sind, die dann irgendwie nicht ewig lang da in der Kapsel auf dem Meer rum loppen können, sondern bald rausgeholt werden müssen. Also da muss man schon schauen, dass es getimt ist. Und da wird ja auch beim Wiedereintritt eine neue Methode getestet, dass man eben wirklich probiert, öfter zu bremsen. Also die normalerweise fliegst du halt rein und je nachdem, zu welchem Zeitpunkt, unter welchem Winkel du in die Erdatmosphäre eintrittst, wirst halt ein bisschen abgebremst und das bestimmt dir dann, wie weit du kommst. Also quasi von dem Punkt, wo du die Atmosphäre betrittst, bis zu dem Punkt, wo du runterkommst, da hast du nur einen gewissen Spielraum. Ja, also ich kann jetzt nicht beliebig weit wie ein Flugzeug fliegen oder gleiten mit so einer Kapsel, sondern die fällt halt einfach. Und wie weit sie fällt, das hängt von der Geschwindigkeit ab, die sie hat und wie stark sie gebremst wird. Und man hat jetzt probiert, und man probiert jetzt mit Orion eine neue Landetechnik, dass man eben, vereinfacht gesagt, mehrmal durch die Atmosphäre durchfliegt. Also man fliegt zuerst so ein bisschen durch, wird ein bisschen langsamer, dann fliegt man wieder raus, dann fliegt man nochmal durch und kann dann eben, weil man dann ein bisschen anders unterwegs ist, kann man den Bereich, in dem man landet, vergrößern. Also man hat mehr Auswahl, wo man hin kann.
Das wird aber dann auch unangenehm heiß, das Ding, ne? Und zwar mehrfach.
Ja, also. Ja, aber gut, das hat man hoffentlich im Griff. Also da gibt's ja Techniken für sowas. Ja, okay. Also das geht. Und das spielt halt alles mit rein, wann eben welche Startfenster sind. Und das muss man berücksichtigen. Aber jetzt hat's geklappt offensichtlich. Und jetzt gucken wir mal, ob wir in einem Monat, vielleicht rechtzeitig zu Weihnachten,
wieder endlich, unten sind. Endlich Bilder von der Rückseite des Mondes kriegen.
Ja, die haben wir doch schon.
Ja, das sagen Sie.
Ja, das sind die Chinesen.
Ja, genau, der Chinese ist auf dem Mond. Stimmt,
die waren ja wirklich schon da.
Ja, stimmt. Jetzt muss ich wieder dran denken, wie sie bei Space Force versucht haben, die chinesische Station zu vandalisieren, während die Chinesen dann deren Station, oder waren das die Russen?
Oh,
weiß ich gar nicht. Ich weiß auch nicht mehr, aber es war lustig. Es war sehr lustig. Guckt alle Space Force, das ist sehr lustig.
Ist es.
Ich hab wenig zu erzählen heute, aber was ich gefunden habe, fand ich ganz interessant, und zwar ein Mittel gegen die Dunkelflaute. Dunkelflaute ist ja der Angstgegner der Atömchen oder der Versuch der Atömchen Panik zu schüren, je nachdem wie wohlwollend du bist. Und was sie jetzt gerade am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt testen, sind Latentwärmespeicher. Okay. Sogenannte Carnot-Batterien, was ich total spannend finde. Die speichern Strom in Nitratsalzen, indem sie die schmelzen oder kristallisieren lassen. Mhm. Ja, also die tun da Wärme rein, dann schmelzen die Dinger oder sie kristallisieren.
Ach, okay, gut, ja, ab. Klar. Ja, ja.
Das heißt, sie machen aus Strom machen sie Wärme und daraus dann wieder Strom und Wärme. Je nachdem, wie du es haben willst. Also du kannst das, wenn du das neben einer Fabrik aufstellst, so ein Ding, kannst du halt auch Prozesswärme aus dem Teil rausleiten und musst nicht unbedingt Strom aus dem Teil rausleiten. Das heißt, du hast ein relativ flexibles System, das dich mit Wärme und oder elektrischer Energie versorgen kann.
Sehr schön.
Was ich wirklich spannend finde, ist, dass die Dinger zumindest in der Theorie in der Lage sind, bis zu 1000 Megawattstunden zu speichern. Speicherzeit ist relativ kurz, also Stunden bis Tage können die nur speichern. Das heißt, das ist genau das, was du haben willst, um ja dich über Nacht oder über 24, 48 Stunden abzusichern, wenn tatsächlich alles dunkel sein sollte, was ja immer noch, glaube ich, zu beweisen sein dürfte. Das heißt, du kannst halt mit 1000 Megawatt kannst du halt über mehrere Stunden oder Tage kannst du eine ganze Stadt absichern, wenn du da Bock drauf hast.
Ja, das ist doch gut.
Was ich total faszinierend fand. Und das Zeug, was da drin ist, ist halt auch noch super umweltfreundlich. Also es ist jetzt halt nicht irgendwie Strahlung, Giftmüll, tralala, sondern diese Nitratsalze, die sind also super umweltfreundlich nicht. Aber es ist halt eine sehr umweltfreundliche Möglichkeit, Strom über Zeit zu retten. Problem ist...
Aber ungesund für den Cholesterinspiegel.
Stimmt. Und das Problem ist, die Forscherin, eine Forscherin zitiert, die sagt, dass sie industriefähige Systeme erst in 10 Jahren erwarten.
Naja, aber ist ja auch gut. Ich meine, es ist ja, wie gesagt, die ganzen Leute, die da immer mit der Dunkelflaute Panik machen, die gehen ja anscheinend davon aus, dass irgendwie hier, weiß ich nicht, irgendwie Baerböck oder was mit dem Finger schnippst und dann ist plötzlich nur noch Solar und Wind da und alles andere ist weg und dann kommt die Dunkelflaute und dann ist Deutschland in der Steinzeit angekommen. Genau. So ist es ja nicht. Also ich meine, es bleiben ja trotzdem noch die ganzen anderen Dinger stehen und man hat dann immer noch genug Zeit, das alles irgendwie, selbst wenn es mal so wäre mit der Dunkelflaute, die ja auch so oft gar nicht vorkommt, wenn du dir anschaust, was die Wind- und Wetterbedingungen sind im Laufe der Zeit, dann siehst du das ja, dass die nicht gibt. Aber selbst wenn da mal eine Dunkelflaute ist, dann haben wir ja immer noch andere Kraftwerke rumstehen, die da einspringen können. Und erst wenn wir dann in 10 Jahren zum Beispiel solche Speicherdinger haben, dann, und wir wissen, das
dann
ist jetzt alles ausgebaut, dann schalten wir den, und selbst dann reißen wir die wahrscheinlich nicht ab und planieren die zur grünen Wiese um die Kraftwerke, sondern die stehen dann halt, das Gaskraftwerk steht halt immer noch da
und
kann dann immer noch, wenn was ist, eingeschaltet werden.
Und alle möglichen Leute haben dann eigene Speicher auf die eine oder andere Weise, also ob entweder ein Elektroauto vor der Tür stehen, das endlich in der Lage ist, den Strom auch zurückzuspielen. Oder du hast dir, weiß ich, was im Moment kostet, ein Kilowatt Stromspeicher für zu Hause in fertig, also so, wie nennt man das, Plug and Play, kostet ein Kilowatt Stromspeicher ungefähr ein Tausender. Das wird auch billiger werden, würde ich mal denken, je weiter sich das verbreitet. Das heißt, früher oder später kannst du dich selber absichern gegen die Dunkelflaute. Und wenn ich hier einen Kilowatt Strom stehen habe, oder eine Kilowattstunde Strom stehen habe, dann das reicht ja für 24 Stunden. Dann wasche ich halt nicht oder schmeiße nicht gerade den Durchlauferhitzer an, der dann irgendwie 18 Kilowatt in der Stunde da rausziehen will, sondern warte, bis das Netz wieder da ist. Also das, ich finde das alles sowieso ein bisschen albern, diese ganze Diskussion, weil sie ja im Grunde versucht zu verhindern, dass sich etwas ändert, indem an irgendwelchen alten Konzepten festgehalten wird. Und es wird halt so lange wird sich was ausgedacht, was die alten Konzepte überlegen machen soll. Und ich sehe halt einfach die Überlegenheit so langsam nicht mehr.
Ja. Apropos alte Konzepte. SMR. Weißt du, was SMRs sind?
Nee, keine Ahnung.
Ich auch nicht, weil ich mir die Abkürzung nicht aufgeschrieben habe, offensichtlich. Small Modular Reactors, also kleine modulare Reaktoren, kleine Atomkraftwerke, kleine Atomreaktoren.
Atomkraftwerk für zu Hause, ja.
Ja, aber die, das ist tatsächlich ein altes Konzept. Also die gibt schon seit den 60ern im Wesentlichen. Das sind halt wirklich kleine Atomkraftwerke, die so eine Leistung von irgendwie ja unter 300 Megawatt haben, 500 Megawatt vielleicht. Also ist das nicht so viel. So ein größeres, ein klassisches Atomkraftwerk hat irgendwie 2 Gigawatt oder sowas in der Richtung.
Sind das diese Dinger, die dann auch in Schiffen und sowas zum Einsatz kommen?
Zum Beispiel, genau. Ja. Und wie gesagt, die hat man schon, also die kleinen Reaktoren hat man schon gebaut früher. Also hier in dem Artikel, den ich hier im Standard gelesen habe, wird erzählt von einem in Minnesota, 22 Megawatt, der 4 Jahre da drin im Betrieb war. Mhm. Und die sollen jetzt wieder neu gebaut werden. Mhm. Und zwar Rolls-Royce zum Beispiel ist gerade dabei, das mit 400 Millionen Pfund zu fördern, den Bau von SMRs. Frankreich gibt 1 Milliarde aus für Miniaturreaktoren zur Förderung. USA, Kanada, Tschechien und so weiter. Also die wollen alle neue kleine Reaktoren bauen. Warum wollen sie das machen? Weil die, sagen sie, ein bisschen sicherer sind, arbeiten bei niedrigeren Drücken, lassen sich leichter abschalten, können gezielt irgendwo platziert werden im Stromnetz, können leichter hoch und runter gefahren werden, sind auch mobil, also die kannst du dann tatsächlich auf dem LKW packen und irgendwo hinfahren. Es gibt ein russisches Reaktorschiff, das 2020 gestartet wurde.
Lomonosov hieß die, ne?
Ja, Lomonosov war irgendwie ein Wissenschaftler, kann gut sein, dass das ist. China, glaube ich, hat auch so ein Teil. Und ja, dann kannst du halt irgendwo hinfahren, wo Strom benötigt wird. Das ist, wie gesagt, also das sind die...
Nochmal, was für eine Leistung haben die? Was sagtest du?
Also um die, ich weiß nicht, ob es eine offizielle Definition gibt, aber alles so um die 300 Megawatt oder unter 300 Megawatt. Mhm. Und jetzt sollen die halt dann auch, weil sie vergleichsweise, sagen sie, oder behaupten die, die es fördern, schneller fertig gebaut werden können. Die kriegst du in 10 Jahren gebaut, zum Beispiel so ein Teil, und nicht irgendwie, was halt so, keine Ahnung, noch länger, was ein großes Kernkraftwerk braucht. Das heißt, drum
das wird's, braucht alle 5 Jahre, braucht es noch 5 Jahre.
Ja. Und drum, sagen sie, das könnte dann eben auch einen Beitrag zur Energiewende leisten. Und jetzt gibt's eine neue Studie, und zwar von Forscher und Forscherinnen von Vancouver und Stanford. Die haben eine Arbeit geschrieben, und zwar haben die sich angeschaut, was denn da an Müll rauskommt bei diesen SMRs und wie die generell so laufen, und sind vor allem drauf gekommen, dass diese SMRs deutlich mehr Atommüll verursachen, gemessen an der Leistung.
Okay.
Also die Menge des Brennstoffs durch den Brennstoff, also jetzt nur durch den ausgebrannten Brennstoff, da ist noch anderes Zeug auch noch, was irgendwie verstrahlt wird, aber nur der ausgebrannte Brennstoff, der verursacht Atommüll mit einer Menge, die 5-mal höher liegt, wenn man es im Vergleich, also gemessen an der Leistung, als bei Kraftwerken im Gigawattbereich.
Interessant.
Und
trotzdem wird es propagiert. Bestätigt jetzt gerade wieder meine Arbeitshypothese davon, dass da krampfhaft ja im Grunde die Menschen Angst vor Veränderung haben.
Ja, also es geht auch noch weiter. Das war jetzt wirklich nur Brennstoff. Du hast aber auch Material, das verstrahlt wird außenrum.
Also klar, Gehäuse und tralala, ja.
Genau, und da ist eine Verdreißigfachung des Mülls.
Wow.
Und dieser Müll ist auch eine Atommüllart, die besonders anfällig für Korrosion ist. Das heißt, abgesehen von Endlagerung, die ja immer noch fraglich ist in so gut wie allen Fällen, ist da auch schon die Zwischenlagerung kritisch. Weil auch diese Reaktoren halt auch deutlich mehr Neutronen ausschmeißen und die halt dann alles sehr viel mehr verstrahlen. Und das wird halt alles dann auch dadurch teurer, die Kosten sind sehr viel höher, also die kleineren Reaktoren, wie gesagt, dass die halt günstiger sind, aber sind, wenn man sich jetzt hier es gibt auch eine Untersuchung vom Deutschen Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, sowas gibt es offensichtlich, die haben das auch untersucht, und die sagen halt, die Kosten für diese Mini-Kernkraftwerke sind deutlich höher als für vergleichbare Wind- oder Solarkraftwerke bei gleicher Leistung.
Ja, das Problem ist halt nur, dass bei Solar- oder Windkraft, also Photovoltaik- oder Windkraftwerken, nicht mehr eine Firma zentral das ganze Geld verdient, sondern das dezentral verdient wird. Das ist ja dann darunter, meine darunterliegende Arbeitshypothese, dass es nach wie vor eine extrem starke Lobby gibt, der einzig und allein daran gelegen ist, dass einige wenige Firmen weltweit das ganze Geld verdienen, indem sie Energie erzeugen und diese Energie dann über beliebig weite Strecken verteilen. Und da ist dann so ein SMR natürlich auch eine tolle Sache. Und vor allen Dingen ist das ist halt ein super Marketing-Trick, ne? Guck mal, das ist ganz klein. Das ist nur ein Atömchenkraftwerk, das macht nichts.
Also, ja, also prinzipiell kann ich, man kann sich ja, also wenn jetzt jedes Land meinetwegen sich so ein paar von diesen SMRs irgendwie baut und irgendwo hier in die Speisekammer legt, wenn mal was ist, dann kann man die halt irgendwie rausholen und so im Krisenfall kann man die anwerfen. Also ich keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie technisch so funktioniert, wahrscheinlich nicht, aber prinzipiell ist jetzt nicht das Problem, dass jetzt diese SMRs, dass daran geforscht wird, dass daran gearbeitet wird, aber jetzt irgendwie hier so zu tun, als wäre das die Zukunft.
Ja,
das ist das Problem.
Weil, ja, genau.
Und dazu kommt auch noch ein zweiterer Lesertipp, der ist ein bisschen älter, der Artikel, der ist aus dem Sommer. Aber da ist etwas beschrieben, was auch gern vergessen wird bei dem Thema, nämlich was verbrenne ich da eigentlich? Also ich brauche den Brennstoff auch, ich brauche Uran. Und klar, wenn man sich den Uranabbau anschaut, erstens mal ist es eine endliche Ressource, da ist gar nicht so viel davon da. Und dann ist es eine Ressource, die nicht unbedingt aus den Ecken der Welt kommt, von dem man energiemäßig abhängig werden will. Also aktuell kommt, glaube ich, das meiste aus Kasachstan vom Uran.
Das ist ja vor allen Dingen auch, es gibt überhaupt keine Ecke in der Welt, von der du energiemäßig abhängig sein willst. Klar. Das ist das Problem. Also weil, man muss sich nur die Entwicklung des Landes Ungarn angucken. Ja? Ich würde heute auch nicht von Ungarn abhängig sein wollen mit meiner Energieversorgung. Vor 20 Jahren hätte ich auch noch gedacht, ah ja, das ist ja einer von uns. Wer weiß es denn? Also du willst einfach unabhängig sein.
Ja. Und das ist aber gleich der Punkt, also ich meine, das ist ja auch schon eine bekannte Information, aber was halt jetzt in Klima-Hinsicht relevant ist, ist, dass es stimmt, dass so ein Kernkraftwerk im Betrieb weniger CO2 und Treibhausgase freisetzt als fossile, als sogar weniger als Solar, glaube ich, also jetzt nicht dramatisch viel weniger als Solar.
Echt? Weniger als
so viel wie Wind? Ich glaube ein bisschen, also irgendwie, aber da wird halt gerne bei dieser Rechnung, wird halt eben übersehen, was der CO2 Impact der Urangewinnung ist.
Ach so, ja, nee, ich dachte, ja, wie, ja.
Und der Uranabbau ist sehr energieintensiv und genau darum geht es in diesem kurzen Artikel, den ich dann noch in den Shownotes verlinke, weil Uran liegt ja so gut wie nie irgendwo einfach rum. Das irgendwie, es gibt keine Uran-Nuggets, so wie Gold-Nuggets. Also Gold-Nuggets gibt es ja auch so gut wie nie. Und du kriegst zwar aus einem Kilogramm Uran wahnsinnig viel Energie raus, aber du hast halt Uran-Erz und musst da eben halt irgendwie dein Uran rauskriegen. Mhm. Und das braucht eben sehr viel Energie. Das Bergbau generell braucht viel Energie. Und das ist halt sehr CO2-intensiv. Und man kann es jetzt nicht so exakt ausrechnen, weil man halt nicht genau weiß, wie rein ist das Erz und wie viel Aufwand muss man machen, aber die CO2-Bilanz von Atomkraftwerken, wenn man eben den Uran abbaut und dann alles noch dazu irgendwie auch das Müllproblem, die Lagerung und so weiter mit einrechnet, da ist die, abgesehen davon, dass es irgendwie wirtschaftlich absolut nicht sinnvoll ist, ist es auch vom CO2-Ausstoß tatsächlich nicht optimal. Also der Kasachstan hat einen der höchsten CO2-Ausstöße pro Kopf weltweit, mehr als die USA. Und nicht, weil die da alle irgendwie so hier 1 Million Klimaanlagen haben und ständig mit dem SUV zum Burger King fahren, sondern wegen des Uranabbaus in Kasachstan.
Mhm. Also, hast du irgendwo, bist du zufällig drüber gestolpert, wie viel Energie ich wie viel Kilowattstunden ich in den Uranabbau reinstecken muss, um eine Kilowattstunde rauszukriegen?
Oh, die Zahl gibt es vermutlich,
bestimmt irgendwo.
Ja, oder? Weiß ich. Die habe ich jetzt hier nicht, aber die gibt es vermutlich. Weiß sicher jemand aus der Hörerschaft.
Ich finde bei solchen nuklearen Anlagengeschichten finde ich eigentlich immer das einfachste, Versicherer fragen. Ich möchte mir so einen SMR kaufen, versichern Sie mir das? Und wenn die sagen ja, guckst du dir an, wie hoch die Prämie ist und dann kannst du überlegen, ob das eine zukunftssichere oder eine zukunftsfähige Technologie ist oder nicht.
Ja, also wir hatten es auch kürzlich im Klimapodcast mit Claudia, habe ich das besprochen. Wenn du dir da anschaust, die Preisentwicklung bei Solarenergie, das ist eine Kurve, die fällt wie nichts Gutes. Also was sehr Gutes in dem Fall nach unten, und da ist auch kein Ende abzusehen. Mhm. Wird auch tatsächlich so beschrieben, dass der Preis jetzt quasi ein Niveau erreicht hat, wo es nicht mehr weiter runter geht.
Echt?
Windkraft geht auch runter. Und das ist genau das Gegenteil von Kernkraft. Ja. Also da ist es eigentlich, es ist eine klimafreundliche Technologie, es ist die billigste, eine der billigsten Technologien mittlerweile. Also es ist absurd, dass man immer noch mit Kernkraft rundherum. Ja, also ich kann durchaus, bin ich auch dafür, dass man, wenn in einem Land noch Kernkraftwerke rumstehen, die noch gut sind, dann kann man, bevor man jetzt da
bevor man Gas wegtut, und Kohle anschmeißt und so, würde ich...
Lass mal die doch laufen, solange sie noch gut sind, aber bitte nichts Neues bauen. Das ist wirtschaftlich Quatsch und das ist umweltmäßig Quatsch, das ist politisch Quatsch, das ist weltpolitisch Quatsch, also lass das.
Ja, aber man hat halt dann so einen schönen Zugriff auf die Möglichkeit, sich Kernwaffen zu bauen. Ne? Das darf man ja auch nie vergessen. Wer Atomkraftwerke betreiben kann, kann auch Kernwaffen bauen.
Ja, genau. Ja. Und das wollen wir auch nicht wirklich haben.
Nee, das wollen wir auch nicht wirklich haben. Wie kommen wir denn da jetzt wieder weg? Ach komm, hier. In Stanford, Columbia und am MIT hat die Wissenschaft sich die Spaltung der Gesellschaft angeguckt. Wir spalten ja hier quasi ständig die Gesellschaft, also ist politisch gemeint natürlich. Der Spaltung der Gesellschaft muss vorgebeugt werden. Darum muss der sächsische Ministerpräsident auch regelmäßig mit Nazis reden und so. Und was sie jetzt gemacht haben da an den Universitäten, ist eine Studie, eine sehr große Studie. 8000 Probandinnen und Probanden haben sie genommen und haben versucht, versöhnende Maßnahmen auf sie anzuwenden und geguckt, wie funktionieren die versöhnenden Maßnahmen.
Wenn du nicht aufhörst, die Gesellschaft zu spalten, wende ich versöhnende Maßnahmen an.
Versöhnende Zwangsmaßnahmen sind das, genau. Und haben gleichzeitig dann auch noch geguckt, ob diese versöhnenden Maßnahmen, weil es geht ja um Politik, ob diese versöhnenden Maßnahmen auch dazu taugen, die Demokratiefeindlichkeit abzubauen. Mhm. Schritt 1, sie haben sich also verfeindete politische Lager rausgesucht und ist jetzt relativ simpel auch in den USA, weil da gibt's ja im Grunde nur zwei. Dann haben sie Falschinformationen über Angehörige des gegnerischen Lagers korrigiert, haben Freundschaften mit politisch Andersdenkenden gefördert und haben die Anhänger des einen Lagers den freundschaftlichen Austausch zwischen ihrem Lager und Anhängern des anderen Lagers, also mit anderen Politikern sozusagen, beobachten lassen. Ja, also einfach nur gesagt, so guck mal, so kann's auch gehen. Und dann haben sie Spiele gespielt mit denen. Eins wurde sogar zitiert und das heißt Joy of Destruction.
Cool.
Freude an Zerstörungsspiel.
Cool, das wünsche ich mir zu Weihnachten.
Und das geht so. Ach so, dann kannst du dir Secret Hitler wünschen. Das ist so ähnlich. Also zumindest auf die Psyche wirkt sich das so ähnlich aus. Das Spiel geht halt so, dass du Geld ausgeben kannst. Also du kannst mir Geld dafür bezahlen, ja, eine Summe, dafür, dass ich jemand anderem eine Summe Geld wegnehme. So. Also wie viel Geld gibst du mir dafür, dass ich dem da hinten einen Hunderter wegnehme? So, und daran kannst du dann gucken, wie gespalten sind die eigentlich, wie assi sind die eigentlich zueinander? Dabei ist rausgekommen, die Zwangsmaßnahmen, die freiwilligen Zwangsmaßnahmen, die sie da eingeführt haben, haben tatsächlich die politische Spaltung reduzieren können, und zwar signifikant. Mhm. Schritt 2 haben sie dann so ganz normal, gibt ja diese Fragebögen, haben sie dann die demokratische Gesinnung überprüft der Probanden und Probandinnen und haben gesehen, dass diese Maßnahmen überhaupt keinen Effekt haben darauf. Das heißt, wenn du Demokratiefeindlichkeit bekämpfen willst, musst du Demokratiefeindlichkeit bekämpfen. Es reicht nicht, mit Nazis zu reden.
Ja, das halte ich für plausibel, aber gut zu wissen,
dass ich hätte ich aber nicht gedacht, weil das ist ja, du hast ja in diesen Lagern immer Leute, die gleichzeitig behaupten, diese Demokratie, die wir hier haben, die taugt nichts, wir brauchen eine andere Demokratie, alles, und dann gehst du auf die zu und versuchst versöhnend zu wirken, aber anscheinend, zumindest in den USA, ich weiß nicht, man müsste dann vielleicht auch in Ostsachsen auch nochmal eine Studie machen, anscheinend ist es dann aber so, dass du zwar den Demokraten nicht mehr so scheiße findest, sein System aber nach wie vor. Mhm. Das heißt, man müsste ganz woanders ansetzen. Hätte ich nicht mit gerechnet so.
Das heißt, also das mit Nazis reden ist, da kriegt man Nazis als Freunde, aber
genau,
die Nazis nicht weg.
Das ist so ein bisschen wie Nazis wählen. Nazis wählen wegen der niedrigen Rente. Danach hast du dann niedrige Rente und Nazis. Ja.
Ja. Ja, apropos Freunde. Ich habe zwei Fragen an dich, Holger.
Ja.
Hast du viele Freunde?
Wo fängt viele an?
Ja, es ist egal.
Nein, habe ich nicht. Nein, ich habe nicht viele Freunde. Ich habe einige wenige Freunde.
Gut, und zweite Frage, wie ist deine Verdauung?
Gut.
Okay.
Ich muss gerade, wenn ich es nicht vergesse und weil ich immer wieder so viel um die Ohren habe, werde ich hier an dieser Stelle dann nachher einspielen den Gerhard Polt. Nee, nicht Gerhard Polt, sondern wie heißt der andere? Dieser dicke bayerische Comedian, der dann irgendwann Alzheimer gekriegt hat. Wie hieß denn der?
Ottfried Fischer
aus der Superstau, wo er sich darüber beschwert, dass sein Stuhl heute Morgen so schwarz und hart war. Während dann seine Frau in dem Film ihm gerade ein Rührei aus 10 Eiern kocht und irgendwie sowas sagt wie, ja, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Obwohl, jetzt muss ich es ja nicht mehr einspielen. Ja.
Ja. Es geht um Forschung, die durchgeführt wurde zum Thema Freundschaft und Verdauung. Aha. Oder genauer gesagt Kontaktfreude und Darmbakterien. Also Sozialverhalten und Darmbakterien. Und zwar bei Affen in dem Fall.
Freundschaft und Verdauung klingt doch irgendwie wie so ein Buch aus der Popkultur, also aus der Popliteratur oder so.
Ja. Freundschaft und Verdauung. Also es sind jetzt da keine Dinge,
Krieg und Frieden.
Also der Erfolg muss eine Fortsetzung. Hat Polster dann keinen Verlag mehr bekommen dafür.
Ach, scheiß auf Dostojewski.
Da war er. Ist er nicht von Tolstoi, Krieg und Frieden?
Egal.
Ja, da war er dann schon alt. Hat ihn auch wieder andere Sachen interessiert im Alter. Nee, aber in dem Fall ist es Forschung, die ist jetzt tatsächlich, finde ich jetzt ich bin da kein Mikrobiologe, also da war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt der Mega-Durchbruch, aber es ist trotzdem interessant. Also es geht um mikrobiologische Forschung aus Großbritannien und die haben Rhesusaffen, glaube ich, untersucht, genau. Und zwar erstmal so, ja, das Sozialverhalten. Zum Beispiel weiß man ja schon länger, dass die Affen sich so gerne kraulen und entlausen.
Jo.
Und die Fellpflege ist halt einerseits aus sozialen Gründen wichtig, weil natürlich das bestärkt die Beziehungen, wenn man sich
das
so...
Das heißt, wenn ich mich häufiger von meinen Freunden am Kopf kratzen lasse, kann ich hinterher besser kacken?
Ja, im Wesentlichen ja, aber ich weiß nicht, wie stark deine Frisur entlaust werden muss, aber... Okay. Weil es geht vermutlich auch einfach ohne Entlausen, sondern einfach nur mit Kratzen. Mhm. Aber sie haben mal eben festgestellt, dass eben diese sozialen Beziehungen, diese Fellpflege eben nicht nur die sozialen Beziehungen stärken, sondern dass das auch das Mikrobiom verbessert. Ja, die geselligeren Affen, also die öfter eben sich gegenseitig irgendwie kraulen, entlausen und so weiter, die haben in dieser Studie mehr nützliche Darmbakterien und weniger potenziell krankmachende Bakterien gehabt.
Okay. Ja, ich wusste bisher nur, dass dass Familien sich zum Beispiel ein Mikrobiom teilen.
Genau.
Aber das könnten ja auch genauso gut, könnten die sich ja alle schädlichen teilen und nicht alle nützlichen. Das finde ich jetzt interessant.
Ja, und das ist halt so ein Teil dieses zunehmend Fahrt aufnehmenden Forschungsgebiet über die Darm-Hirn-Achse, also die ganzen Signalwege, die zwischen Verdauungstrakt und Gehirn ablaufen und die halt dann eben auch vom Mikrobiom, also die Bakterien im Darm beeinflusst werden. Also das, was in deinem Darm abgeht, kann auch das, was in deinem Gehirn abgeht, beeinflussen. Und drum ist es jetzt nicht verwunderlich oder es ist interessant, dass du halt eben auch diese soziale Interaktion untersuchst, die halt dann wirklich auch direkten Kontakt auf die Bakterien hast, weil über das Körperkontakt tauscht auch Bakterien aus. Die haben halt Stuhlproben von einer Gruppe Rhesusaffen gesammelt, 22 Männchen, 16 Weibchen, haben halt dann da die DNA geschaut und daraus dann eben abgeleitet, welche Bakterien die dabei drin sind, also drin sind und tatsächlich eben auch die untersucht, die häufig auch bei Menschen auftreten, also damit man ein bisschen auch Schlüsse ziehen kann auf das, was bei Menschen abgeht. Und diese DNA-Daten über die Bakterien haben sie halt mit dem Sozialverhalten verglichen und festgestellt, okay, dass es wirklich ein statistisch relevanter Zusammenhang ist. Die Streptokokken, die beim Menschen Lungenentzündungen hervorrufen können, die hat man häufiger bei den Affen gefunden, die weniger kontaktfreudig sind. Und das Fäkalibakterium, das ist entzündungshemmend und sollte man haben, wenn man einen gesunden Darm hat, das kriegt man dort, haben die gehabt, die halt viel Kontakt gehabt haben. Das heißt, und sie sagen jetzt, das finde ich den interessanten Schluss, dass eben einerseits eben bestimmte Bakterien werden halt vor allem übertragen, also werden mehr übertragen als anderen, aber sagen, es könnte auch indirekt sein. Ich zitiere jetzt hier die Forscherin, die Hauptautorin, deren Namen ich gerade nicht finde. Johnson, Kesslin, Kesslin,
Johnson. Special Agent Johnson.
Genau. Sie sagt, es könnte sich auch um einen indirekten Effekt handeln, da Affen mit weniger Freunden möglicherweise gestresster sind, was sich wiederum auf die Menge dieser Mikroben auswirkt. Wenn es um den Einfluss von Verhalten auf das Mikrobiom geht, wissen wir außerdem, dass es sich dabei um eine wechselseitige Beziehung handelt. Das Mikrobiom kann sich wiederum auf Gehirn und Verhalten auswirken. Also vielleicht...
Es ist Frage nach der Henne und dem Ei gerade, ne?
Genau, aber man, da wird halt noch dran geforscht. Aber wie gesagt, das ist halt etwas, was gerade erst losgeht, die Forschung, weil du da musst du ja wie Psychologie und Biologie und Mikrobiologie irgendwie zusammenbasteln bei diesem Forschungsgebiet und dann hast du wie evolutionäre Psychologie mit dabei. Aber ja, es ist interessant zu sehen, dass da eben wirklich dieses Verhalten so wirklich im Verdauung und Freundschaft, dass da tatsächlich ja eine vielfältige Verbindung herrscht dazwischen.
Ja, ich habe auch was mit Tieren.
Und ja.
Zwar hat die deutsche Wissenschaft erforscht, was mit Kühen passiert, wenn die bekifft sind. Grundlage ist, dass wir ja zunehmend Hanf anbauen und falls das jetzt hier tatsächlich legalisiert werden sollte, noch mehr Hanf anbauen werden. Und die Reste, also von diesem Hanf, also Stängel, Gedöns und so weiter, das wird nicht gekifft, es wird nicht in Medikamente verarbeitet und so, das liegt halt rum. Daraus kann man Silage machen, das kann man an Kühe verfüttern.
Mhm.
So. Und jetzt haben sie halt geguckt, was passiert eigentlich mit Kühen, nachdem man ihnen cannabinoidreichen Nutzhanf als Futter gegeben hat. Was ich irgendwie ein bisschen bizarr finde, weil Kühe verhalten sich genau so, als wären sie sowieso bekifft. Die hängen halt den ganzen Tag rum und fressen. genau. sie haben ihnen maximal, also es gab so einen Schwellwert, der lag etwa bei einem knappen Kilo, oberhalb einem Kilo einer cannabinoidreichen Sorte Nutzhanf. Zeigten die Kühe auffällige Verhaltensänderungen. Entschuldigung. Vermehrtes Gähnen, Speichelfluss und unruhige und unsichere Bewegungen.
Mhm.
Also genau das, was bei Menschen auch passiert. Ab dem zweiten Tag der Futterumstellung haben sie dann angefangen, weniger zu fressen.
Mhm.
Und weniger Milch gegeben, was glaube ich bei Menschen ähnlich ist. Also der Fressflash, der ist ja nur am Anfang mal so richtig da und danach ebbt das dann auch wieder ein bisschen ab. Dann haben sie sich das bisschen Milch, was die Kühe gegeben haben, angeguckt und haben gesehen, oh, da ist THC drin. Und zwar Delta 9 THC, was immer das heißt. Und zwar so viel, dass es etwas unbestimmt formuliert, bei bestimmten Verbrauchergruppen die Referenzdosis überschritten sein könnte. Ich weiß jetzt leider nicht, wer die bestimmten Verbrauchergruppen sind, aber ja. Also okay. Finde ich eigentlich Kiffmilch, finde ich total super.
Ja, kannst du dann irgendwie, ja, können die Bauern umsteigen auf Milch zum Hai werden.
Das ist super, oder? Also ich meine, ja. Und vor allen Dingen, die Kühe benehmen sich so komisch, wieso, die sind doch wie immer.
Ja, wollen wir mal eine gute Nachricht machen zur Abwechslung?
Das war doch eine gute Nachricht, ja bitte.
Ja, naja, war eine echte gute Nachricht. Mhm. Eine gute Nachricht aus Österreich.
Ja.
Es geht eine gute Nachricht aus Österreich zum Thema Impfungen.
Das wird ja immer absurder.
Ja, es geht um die HPV-Impfung.
Ah, ja.
Die ja wirklich eine der erfolgreichsten Impfungen ist, die es so gab in letzter Zeit. Oder wirklich, ich meine, selbst du kannst dich gegen Krebs impfen lassen, ja. Das ist ja. Und wie gesagt, es ist eine Impfung, die halt tatsächlich funktioniert. Also die funktioniert extrem gut gegen diese Art Gebärmutterhalskrebs. Und ich glaube, was sind da noch irgendwie andere Krebs? Man kann auch irgendwie andere Männer können quasi auch was kriegen, Peniskarzinome, Analkarzinome. Und also du kannst halt irgendwie durch die HPV-Viren kann dort an den Stellen, wo die hinkommen, Krebs ausgelöst werden. Und weil die halt sich hauptsächlich an den Geschlechtsorganen rumtreiben, kriegt man halt dann dort diverse Arten von Krebs. Und das kann durch diese HPV-Impfung im Wesentlichen verhindert werden. Und das Problem an der Impfung ist nicht, dass die Impfung so gut wirkt, sondern dass tatsächlich viel zu wenig Menschen geimpft sind, weil... Mhm. Bist du geimpft?
Dagegen, nein.
Nein, ich auch nicht. Aber eigentlich lohnt es sich durchaus auch für so gut wie alle, für die meisten
auch
Erwachsenen.
Auch im Erwachsenenalter noch?
Ja, das ist eins von diesen Missverständnissen, dass man sagt, ja, wenn du mal weil diese HPV-Viren wirklich so extrem verbreitet sind.
Wie so ein Herpes, ja.
Genau, dass man immer sagt, okay, wenn du schon mal sexuell aktiv bist oder angefangen hast, sexuell aktiv zu sein, dann hast du es dir geholt und dann brauchst du es auch, dann nutzt die Impfung eh nichts mehr. Weil es gibt auch ganz viele verschiedene HPV-Viren, ja, und manche davon sind kritischer als andere. Also man, nur weil man HPV-Viren hat, heißt es nicht, dass man jetzt irgendwie sofort Krebs bekommt. So ist es nicht. Also es gibt ganz viele, die tun dir nichts. Es gibt manche, die tun, machen jetzt ein paar harmlosere Sachen, und es gibt manche, die erzeugen dann irgendwann vielleicht mal Krebs. Aber es ist quasi keine direkte Beziehung, du hast ein Virus, du kriegst Krebs. Mhm. Aber wenn du Krebs kriegst, dann hast du ihn vom Virus. So rum ist es quasi. Und deswegen haben auch die meisten Menschen Krebs, aber eben nicht alle. Also du kannst auch als erwachsener Mensch Geschlechtsverkehr gehabt haben, einige Male, und immer noch kein HPV-Virus. Das gibt's auch. Ja, das heißt, du kannst, das kann man sich auch testen lassen, also du kannst einen HPV-Test machen. Ist als Mann, ich habe das mal gemacht, da kann ich nicht empfehlen, also ich kann schon empfehlen, wenn man das wissen will, selbstverständlich, aber es ist jetzt nicht so, du kriegst auch ein Stäbchen wo reingesteckt, aber nicht in die Nase. Und es ist kein Stäbchen, sondern ein Bürstchen und ein durchaus größeres, und du kriegst das halt in die Harnröhre gesteckt. Oh. Und dann musst du eine Zeit lang, eine durchaus unangenehm lange Zeit lang drin rumgeschabt werden. Ah. Und das spürst du dann noch so ein paar nach ungefähr.
Ja, das, ich spüre das jetzt.
aber wie gesagt,
es erinnert mich in fataler Weise an meine Blasenspiegelung von ein paar Jahren.
Ja, also es gibt angenehmere Sachen, aber es ist immer noch angenehmer als Krebs, ja. Also das muss man auch dazu sagen.
Ja, das stimmt. Das ist ja auch übrigens auch das Argument für Darmspiegelung, ne?
Ja.
Es ist immer angenehmer als Darmkrebs, und vor allen Dingen gibt's Propofol.
Genau, also lasst euch Darmspiegeln und könnt gerne noch mal irgendwie hier so einen HPV-Test machen, dass ihr wisst, welche HPV-Viren ihr habt. Das kann euch dann der Urologe oder vermutlich auch der Hausarzt sagen, welche Viren das sind und ob man sich jetzt da irgendwie akut Sorgen machen muss. Also meistens, zumindest als Mann, muss man sich nicht akut Sorgen machen, sondern dann sagt, okay, du hast diese drei HPV-Virenarten, dann guck ab und zu mal deinen Penis an, und wenn sich da irgendwas tut, dann komm vorbei, dann kann man rechtzeitig was machen. Also es ist alles nicht dramatisch, was da rauskommt. Und aber wie gesagt, man kann auch irgendwie einen HPV-Test machen und feststellen, okay, du hast den noch gar nicht, ja. Und dann lohnt sich die Impfung natürlich. Und vor allem lohnt sich auch die Impfung, wenn du schon HPV-Viren hast, weil es ja so viele davon gibt. Ja? Und vielleicht hast du ein paar noch nicht, und dann bist du vor denen geschützt.
Ja.
Wenn du die kriegst. Also der HPV-Impfung lohnt sich auch im Erwachsenenalter, sagen dir alle Ärzte und Ärztinnen, die sich auskennen. Okay. Das Problem ist, dass sie das halt irgendwie nicht so durchgesetzt hat, damals, als die Impfung quasi eingeführt worden ist, ja?
Aber muss ich überhaupt so einen Test machen? Also ich kann einfach zum Arzt gehen und sagen, immer HPV-Impfung. Habe ich das Virus eh, ist die Impfung wirkungslos, habe ich es nicht, ist sie wirksam?
Ja.
Also im Grunde kann man sich das doch sparen, sich da so ein...
Genau, Kink. Da kommen wir jetzt zu dem Punkt, auf den sich die Nachrichten beziehen. Okay. Die HPV-Impfung ist teuer. Die HPV-Impfung kostet richtig Geld.
Okay.
In Österreich, du brauchst 3 Dosen
dafür.
Damit das wirkt, also du musst quasi drei Impfdosen kriegen, damit der Impfschutz vollständig ist. Und insgesamt zahlst du, zumindest in Österreich, in Deutschland wird es vergleichbar sein, zumindest die Kosten, zahlst du, glaube ich, 620 Euro insgesamt. Also das ist
nicht ohne, ja.
Genau. Und in Österreich war es bis jetzt lang so, dass die Impfung halt nur für Kinder kostenlos war. Ich weiß jetzt gerade nicht, ich glaube bis 11, glaube ich, oder sowas, war es kostenlos. Und danach nicht mehr. Mhm. Und in Deutschland weiß ich jetzt gar nicht, wie es da ist.
In Deutschland ist Eigenverantwortung, da kostet es unfassbar viel Geld und darum macht es keiner.
Ja. Also ich weiß es nicht.
Nein.
Ich habe gerade kurz mal hier in Wikipedia geschaut, dass die Impfkosten für Mädchen zwischen 9 und 17 Jahren werden von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Einige Krankenkassen übernehmen die Kosten für Impfungen von Frauen bis zum 26. Lebensjahr als freiwillige Satzungsleistung.
Und was ist mit Männern?
Ja, offensichtlich nicht. Also die Kosten bis zum 17. Lebensjahr auch bei Jungen seit 2018. Ja, also in Österreich, wie gesagt, 9 bis 12, und danach musst du halt zahlen. Aber wie gesagt, das ist auch, du kannst dich auch wenn du 40 bist, es ist immer noch sinnvoll, dich impfen zu lassen, weil du kannst auch mit 40 noch Krebs kriegen. Und jetzt hat Österreich, nachdem lange, lange sich diverse Leute darüber beschwert haben, dass das eine so effektive Impfung ist, die auch wirklich alle eigentlich haben sollten, aber sich viele nicht haben und dann viele, die es gerne hätten, auch einfach nicht leisten können, weil wie gesagt, 26 Euro, das ist schon Geld.
Das zahlst du nicht mal eben so aus der Portokasse. Ja, das,
genau.
Das ist im Zweifelsfall der Urlaub. Ja.
Ja. Und jetzt hat das österreichische Gesundheitsministerium beschlossen, dass das zumindest bis 21 für alle gratis ist.
Für alle, Jungs wie Mädchen.
Ja, cool. Also ist auch nicht, cool. Es sollten eigentlich alle Impfungen für alle gratis sein.
Ja, natürlich. Aber, ich verstehe aber überhaupt nicht, dass, ja.
Aber immerhin, es ist ein Fortschritt.
Ja. Das, also spätestens in dieser Pandemie hätten wir doch verstehen müssen, dass Impfungen für alle so schnell wie möglich immer überall verfügbar sein müssen. Wobei immerhin sind, habe ich jetzt gerade erst erfahren, sind wir in Deutschland jetzt so fortschrittlich, dass in einzelnen Apotheken eine Influenza-Impfung gegeben wird.
Oh, das hätte ich auch gerne. Ich muss auch noch meine Grippe-Impfung irgendwo herkriegen jetzt dieses Jahr.
Wieso? Und, ich dachte, in Österreich gibt es überall, an jeder Ecke Apotheke. Nee, du warst in der Schweiz letztes Mal.
In der Schweiz war ich, ja, in der Schweiz gibt es. Jetzt war ich so froh, da war ich zufällig in der Schweiz, 2018 war das, in der Grippesaison und da bin ich wirklich aus dem Hotel raus, Apotheke rein, sagt einmal Impfung bitte, bumm, Impfung war drin, fertig. Ja. Und das ist so wunderbar. In Österreich muss ich mir den Impfstoff kaufen. In Wien ist der Impfstoff kostenlos, in anderen Bundesländern nicht. Da muss ich in die Apotheke gehen, da muss ich kaufen. Dann muss ich hoffen, dass nicht gerade das erste Jahr der Pandemie ist, wo dann alle plötzlich Grippeimpfstoff kaufen wie wild. Da gab es wirklich nur auf Voranmeldung und Warteliste und alles. Jetzt geht das halbwegs wieder, aber muss ich den kaufen, dann muss ich bei meinem Hausarzt anrufen oder einer Hausärztin, muss einen Termin ausmachen, muss mit diesem Impfstoff da irgendwie vorbeikommen bei dem und dann irgendwie mir das reinschmeißen lassen und dann geht es. Und das ist natürlich wieder auch wieder ein Aufwand, der schreckt natürlich schon wieder jede Menge Menschen ab.
Das ist halt vollkommen sinnloser Aufwand, aber das ist auch so, ich hatte letztens, das war, wo war denn das, irgendwo im Radio eine Reportage über, oh Gott, war das irgendwie südamerikanische oder südostasiatische Krankenpfleger und Pflegerinnen, die in Deutschland arbeiten, wo dann auch gesagt wurde, ja, die müssen sich halt noch eingewöhnen und so, weil bei denen ist es üblich, dass sie Spritzen geben und Katheter legen und so. Und das machen in Deutschland, machen das ja nur die Ärzte.
Ja.
Wo ich auch dachte, bitte was? Da, also so völlig, völlig bizarr, wo ich auch dachte, Moment mal, die haben das gelernt, aber bei uns ist es halt nicht üblich, dass das gemacht wird, darum machen die das nicht. Wo ich das passt genau so dahin. Nein, also das mit der Impfung, das kann man nicht. Vielleicht, Aspirin im Supermarkt.
Also wenn man es gelernt hat, klar, dann kann man es auch normalerweise. Aber ich würde sagen, dass jetzt der Apotheke jetzt irgendwie nicht, keine Ahnung, Blut abnehmen, können die auch wahrscheinlich. Aber da muss man wirklich irgendwie, da kann man auch irgendwie daneben hauen oder so. Ja, eine Grippeimpfung, also, die kannst du irgendwo reinschmeißen. Genau. Also das ist wirklich, das kann ich.
Ja, ja, genau. Also das ist ja wirklich, naja. Ja, aber es ist ein Fortschritt. HPV für lau. Ach, schönes HPV für lau. Versteht in Österreich nur keiner, ne?
Ah, doch.
Für lau verstehen die.
Ja, ja.
So, dann habe ich noch was Feines gefunden. Wusstest du, dass es ein Medikament gegen das Altern gibt?
Oh, nee.
Irre, oder? Und zwar
Red Bull.
Richtig. Und zwar ist das ist ein Wirkstoff, der nennt sich Rapamycin. Klingt nach Pilz und ist wahrscheinlich auch Pilz. Den kennen wir schon seit den 70er Jahren. Und zwar ist der in Bodenproben von der Osterinsel gefunden worden. Halt auch so Zufallsfund, ne? Was ist denn da eigentlich drin? Mal gucken. Und das Zeug wird benutzt, um Abstoßungsreaktionen bei Transplantationen oder Nachtransplantationen zu reduzieren oder zu verhindern oder was auch immer man da macht. Wenn du das jetzt einfach so spritzt, verlängert das dein Leben um 9 bis 14%.
Okay.
In Mäusen.
Oh.
Nichtsdestotrotz, das war auch bekannt, dass das Ding irgendwie, das greift ein Enzym an oder regelt die Aktivität eines Enzyms namens mTOR. So, und das war bekannt, dass es das macht und dass dieses Enzym halt auch auf Alterungen wirkt und so weiter, war auch bekannt. Sie wussten auch, dass wenn man den Mäusen dieses Zeug spritzt, also das Rapamycin spritzt, dass die Mäuse dann länger leben. Was sie jetzt untersucht haben, ist, wann muss man das Zeug eigentlich spritzen, damit es am besten funktioniert?
Mhm.
Nach der Wachstumsphase. Also sobald du ausgewachsen bist, spritzt du dir das. Und jetzt sind sie gerade dabei zu untersuchen, ob du das die ganze Zeit kriegen musst oder ob es reicht, das einmal oder über einen kürzeren Zeitraum zu verabreichen. Und es gibt Hinweise darauf, dass es reicht, das über einen kurzen Zeitraum nur zu verabreichen und dadurch schon dein Leben zu verlängern, sozusagen.
Jetzt bin ich enttäuscht, dass es irgendwie aus der Osterinsel Erde kommt und nicht irgendwie aus dem Blut von Babys oder so.
Das ist ein bisschen schade, ja. Also ja. Finde ich, hat Bill Gates auch ein bisschen gepatzt.
Ja.
Der Witz an der Sache ist, ich zitiere, die Effekte auf die Aktivität von mTOR sind beim Fasten ähnlich.
Ach, ich spritze mir lieber was zu fasten. Guck mal da hin.
Das ist doch wieder so typisch, weißt du? jeden Mittag einen Cheeseburger, abends eine Pizza, dann wirst du total fett und dann gehst du zur Wissenschaft und sagst, habt ihr mal eine Tablette, dass ich nicht immer so dick bin? Das ist doch irgendwie, wir haben sie doch wirklich nicht, wir haben es auch nicht besser verdient eigentlich.
Ja, eher, aber wenn, ja, mal gucken. Aber es ist gut, dass wir auch das wissen. Man kann ja vielleicht was anderes mitmachen.
Das stimmt allerdings. Naja, kann man ja auch, ne? Also Transplantationsgedönsgedönsinn.
So, ja. Wer auf jeden Fall tot ist und tot bleibt, ist Ötzi.
Ötzi. Ach genau, der hatte ich irgendwie auch im Vorbeifliegen. So, der ist mal angetaut worden oder so. Ja, jetzt, ja. Ich bin gespannt.
Ja, es ist eine interessante Geschichte. Also, Ötzi ist ja ein Südtiroler, wie wir heute wissen. Und kannst du dich noch erinnern, wie sie damals rumgestritten haben?
Nach dem Bund. Stimmt, wo der auf welcher Seite? Nee, der ist auf deiner Seite, auf meiner Seite.
Ja,
der
ging. Das ist so ein bisschen, ja, genau.
Ihr Strauch wächst über mein Grundstück.
Ja, wo ist dann wirklich noch hier die in den Bergen, was eigentlich komplett egal ist, wo die Grenze ist, interessiert also kein Menschen da in den,
naja,
in den Alpen hier, aber wo jetzt da die Grenze rumgeht. Also die ist halt, da gibt es halt die Vermessungspunkte und das weiß man schon, wo die Grenze ist, aber jetzt nicht so, dass eine Linie ist oder ein Zaun. Das ist halt einfach Berg.
War da nicht, gerade auch eine Nachricht, dass deswegen irgendwie Klimawandel, Gletscherschmelze sich irgendeine Grenze zwischen Italien und der Schweiz oder sowas verschoben hat und da jetzt auch
möglich
irgendwie die Terrasse von so einem Gasthof in dem einen Land ist und der Gasthof selbst in dem anderen Land oder so.
Also irgendwie möglich. Aber jedenfalls hat man damals wirklich noch irgendwie genau dann vermessen, welches das war. Und jetzt ist er in Südtiroler und liegt in Bozen. Habe ich mal angeguckt. Also kann man schön da im Südtiroler, ja, im Bozener Museum.
Obwohl ich gerne in Südtirol bin und häufig in Südtirol.
Ja, das Museum ist ganz nett in Bozen dort. Kann man Archäologiemuseum Bozen, kann ich empfehlen, war interessant. So, und da liegt er jedenfalls und wird erforscht, weil es natürlich eine spannende Sache ist. Ich kann mich noch wirklich an den Tag erinnern. Da bin ich damals noch zur Schule gefahren im Auto von meinem Vater, der mich mitgenommen hat und haben sie erzählt, ja, hier, der ist da gefunden. Am Anfang hat man gedacht, der ist so 500 Jahre alt. Und ich habe gedacht, boah, dass der ist irgendwie gestorben. Da ist irgendwie Kolumbus gerade nach Amerika gefahren oder irgendwie so. Und dann ist er halt, ja, ist halt jetzt deutlich älter als die 500 Jahre. Und mehr als 5000 Jahre oder irgendwie sowas ist er alt.
Weißt du schon, aber
krass,
halt, ne? Nicht.
Das ist, ich finde das so krass. Und, also, ja. Und die These war halt, der ist halt da über die Alpen marschiert und dann irgendwie umgebracht worden oder verhungert oder sowas. Da gab es ja auch jede Menge Diskussionen, was mit dem Kerl los war. Mhm. Und dann ist er da halt irgendwie eingeschneit worden und im Gletscher liegen geblieben, bis der Gletscher ihn rausgeschmissen hat.
Ja.
Das war die These bisher. Die war aber immer ein bisschen, ja, es war ein bisschen umstritten, ist das falsche Wort, aber
nicht ganz
funktioniert, weil ja eigentlich, wenn du mal so ein paar tausend Jahre im Gletscher liegst, dann kommst du nicht so hübsch raus wie Ötzi. Ja, sondern dann wirst du halt vom Gletscher irgendwie auch ein bisschen zerquetscht, zermalmt und so weiter.
Ja, stimmt. Ja.
Jedenfalls hat man jetzt neue Forschung gemacht und da festgestellt, dass sie anscheinend nicht jetzt die ganzen letzten Jahrtausende eingefroren war, sondern dass er immer wieder mal zwischendurch aufgetaucht ist. Das heißt, er lag gar nicht so wirklich im tiefen Gletscher drin, sondern das ist in einem Nebental, wo er halt dann immer wieder ein bisschen angetaut ist, eingefroren ist.
Aber warum ist er dann so mumifiziert gewesen?
Also genau deswegen, weil immer diese Wachshaut, die er da bekommen hat, also dieses komische, dieses aufgedunsene, wachsige, das kommt genau von, wenn man immer wieder einfriert, auftaut. Und auch, dass er eben nicht im Winter gestorben ist, sondern eben im Frühling oder im Sommer, das zeigen auch die Pollenanalyse. Man hat auch irgendwie Pollen gefunden und so. Mhm. Also mittlerweile hat man genug Daten, um festzustellen, dass Ötzi tatsächlich immer wieder aufgetaut ist und dass auch die, aus dem kann man dann auch Rückschlüsse auf die klimatischen Bedingungen ziehen. Also eine der Glaziologinnen, die da mitgeforscht haben, sagt doch, dass unter den Klimabedingungen, wie in den 1990er Jahren gehen, also dort, wo der gefunden wurde, über den Sommer 4 Meter Schnee verloren. Ja, also da kann es durchaus sein, dass in heißen Sommern wirklich da irgendwie ein Haufen Schnee weggeht. Und dann sinkt der ein bisschen weiter ab, wenn der ganze Schnee weg ist,
dann rutscht er ein Stück runter, meinst du?
Sozusagen. Ja, genau, also nach unten, dann schneit es wieder drüber und so weiter.
Ja.
Das heißt, es ist mittlerweile einigermaßen klar, dass Ötzi anders sich die letzten Jahrtausende anders verbracht hat, als er bisher gedacht hatte. Ist jetzt, wie gesagt, keine weltbewegende Erkenntnis oder vielleicht ist es das schon für die
Menschen? Naja, schon. Also,
Menschen, das weiß ich.
Weil das heißt ja. Jetzt muss ich überlegen. Das heißt doch, dass es nicht unbedingt einzigartig ist. Also wenn
Ja, das wollte ich gerade kommen. Das Einzige, was daran, also nicht das Einzige, aber eine der Dinge, die daran wirklich interessant sind, sind jetzt nicht so sehr auf Ötzi selbst bezogen, sondern auf das, was noch kommt. Weil, auch wieder hier ein Zitat der ForscherInnen, unsere Neubewertung der Beweise zeigt, dass Ötzi durch normale Prozesse an eiszeitlichen archäologischen Stätten konserviert wurde, nicht durch eine Laune der Natur.
Genau.
Das heißt, genau.
Also jeder, der heute in eine Gletscherspalte fällt, hat die Chance, so konserviert zu werden.
Genau, ja, also das heißt jetzt nicht, dass man, jeder weiß ich auch nicht, aber ja. Es heißt auf jeden Fall, dass man in Zukunft, weil die Gletscher schmelzen ja ab, dass wir ja. In Zukunft mehr finden können. Ja, ich hoffe, ein weiteres Zitat, da kommt sicher etwas, sagt einer der beteiligten Forscher. Weil auch diese ganze, es ist ja nicht so, dass die Menschen damals nicht in den Bergen rumgelaufen sind. Also da gab es ja ganz viel Transit über die Alpen hinweg und war halt, heute sterben Menschen immer noch in den Bergen, damals sind sie noch öfter gestorben. Das heißt, man kann durchaus damit rechnen, dass mehr davon noch ein paar andere Mumien finden.
Ach cool. Ja, finde ich gut. Ja. Ich habe übrigens nichts Neues mehr zu erzählen. Ich bin irgendwie diese Woche
gut, lang. Gut, dann mache ich noch eine kurze und eine längere
Geschichte. Du kannst jetzt so lange, wie du willst. Also ich habe hier nichts.
Genau. Ich habe mehrere Geschichten. Ich habe das Schwarze Loch schon erzählt. Es gibt noch eine Geschichte, die erzähle ich und dann erzähle ich noch kurz die Geschichte. Und dann muss ich noch einmal kurz Werbung machen, weil ich komme wieder nach Deutschland und brauche viel Publikum. Ja, so, also, die erste Geschichte. Fangen wir mit der nicht ganz so schönen Geschichte an und kommen dann zur netteren Geschichte. Die nicht ganz so schöne Geschichte. Wir haben Daten über die CO2-Emissionen des aktuellen Jahres. Und es gibt ja dieses Global Carbon Budget, das ist dieses Projekt, was das macht. Also es gibt diverse Sachen, wo gemessen wird, aber natürlich Jahresende ist immer ein guter Zeitraum für Klimameldungen, weil da gibt es erstens die Klimakonferenz und dann ja natürlich Jahresende, da hat man halt dann Daten fürs laufende Jahr, dann kann man was sagen. Und wir sehen jetzt die Prognose, dass wir so allein bei den fossilen CO2-Emissionen landen wir bei so ungefähr vermutlich Ende des Jahres 37,5 Milliarden Tonnen CO2. Kann man sich jetzt nicht so viel vorstellen.
Nee, wie viel würde die Atmosphäre verkraften?
Naja, das ist die Frage. Also ich sage mal so ein paar Zahlen, die ich auswendig weiß, weil ich sie auf der Science-Busters-Bühne oft genug erzählt habe. Wir haben vor 2020, also vor Pandemiezeiten 2019, haben wir so ungefähr 36 Milliarden Tonnen CO2 rausgepulvert in die Atmosphäre.
Was ja schon 36 war.
36, irgendwas. Hm? Das ist ungefähr, das war damals der höchste Wert tatsächlich, also der Rekordwert. In der Pandemie ist es tatsächlich weniger geworden, aber jetzt auch nicht dramatisch, sondern nur von 36 auf 34 Milliarden Tonnen.
Und da haben wir schon gejubelt, ne? Wenn ich mich recht erinnere.
Ja. Naja, eigentlich überhaupt nicht zurecht gejubelt, weil es war halt absolut nichts nachhaltig, was wir gemacht haben. Also es war nicht irgendwie nichts gezielt, sondern es war halt wirklich nur ein kurzer Effekt, der halt dann sofort wieder aufgefressen ist von allem, was wir gekommen sind. Ja, also wir haben in der Pandemie weniger, dann im Jahr 2021 waren wir schon wieder auf dem Niveau von 2019, da waren wir wieder so bei diesen 36, und jetzt dürften wir halt drüber sein, oder wie gesagt, so ganz exakt kann man sich sagen, aber es wird auf jeden Fall nicht weniger, wir sind immer noch auf dem Niveau, auf dem wir vor der Pandemie waren. Und dann müsste es weniger werden. Vielleicht als Vergleich. Wir haben so in den ersten 150 Jahren seit der industriellen Revolution, 1750 bis 1999, also Jahrtausendwende, haben wir knapp 1000 Milliarden Tonnen CO2 freigesetzt.
Aha.
Ist ordentlich. Aber
1000 Milliarden, das ist auch wieder so eine Zahl.
Aber die Zeit danach, also wenn wir dann von der Jahrtausendwende 1999 bis eben vor Pandemie 2019 gehen, 20 Jahre, haben wir 626 Milliarden Tonnen in 20 Jahren im Vergleich zu den 1000 Milliarden Tonnen in den 150 Jahren davor. Ja, und jetzt sind wir halt so bei 36 Milliarden Tonnen plus minus pro Jahr. Und wenn wir uns anschauen, was man auch im IPCC-Bericht und in ganz vielen anderen Stellen nachlesen kann, unser Budget, das wir noch haben, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, dann bleiben uns noch, ungefähr um die 300 Milliarden Tonnen CO2. Und jetzt kann man sich ausrechnen, wie oft knappe 36, 37 Milliarden Tonnen in 300 Milliarden Tonnen reingehen. Also
10 Jahre, nicht mal.
Ja, also 7, 8 Jahre, je nachdem, ist die Zeit, die wir haben, ist ja nicht die Zeit, die wir haben. Das ist Quatsch. Wir können nicht sagen, wir machen jetzt so weiter und dann drücken wir auf den Knopf und dann ist Schluss. Und dann es ja, muss halt klar, wirklich, ja. muss halt deutlich runtergehen als jetzt. Und ja, momentan schaut's nicht so aus, als würde das passieren. Und in dem einen Artikel, den ich verlinke dann schon auf, hat man auch ein paar mehr schön dargestellte Grafiken sagen, und ja. Daten. Da sieht man auch schon zum Beispiel einmal die Atmosphäre in Jahr 1850, da hatten wir 266 ppm CO2 und dann ist das so aufgespaltet, was kam seit damals dazu? Und dann siehst du wirklich so den Anteil von Kohle, ist der größte Anteil, ja. Der Anteil von Öl, ein bisschen weniger, Anteil von Gas, noch ein bisschen weniger, dann Zement, anderes und Landnutzung, ganz großer Anteil, fast so groß wie der von Kohle. Und das hat quasi nur das würde uns eigentlich auf 600 ppm raufbringen, aber es ist eben durch in den Ozeanen, im Land ein bisschen was gespeichert worden, darum geht was weg und darum sind wir jetzt bei 415 ppm angelangt, das sind 21, das ist schön so gestapelt, kann man sehen, was kam alles dazu, was ging weg und
ich habe übrigens gerade beim Mercator-Institut in Berlin, die haben so eine Carbon Clock. 6 Jahre, 8 Monate, 6 Tage, 1 Stunde, 34 Minuten und ein paar Sekunden haben wir noch.
Ja,
dann also sind wir auch wieder 1,5 Grad jetzt als Basis. 2-Grad-Szenario, da haben wir noch, da können wir mal ordentlich Gas geben, es sind noch 24 Jahre. Ja.
Also auch das, ich kenne die für Mercator-Uhr, ja. Auch da gibt's je nachdem, wie man die Klar. Daten jetzt interpretiert, weil du hast auch beim IPCC-Bericht, wo die Grundlage herkommt für diese ganzen Uhren, da wird auch angegeben, das Budget halt immer in gewissen Schwankungsbreiten, also wenn du
klar,
sagst, wir wollen mit 95%iger Wahrscheinlichkeit der Lade, also wenn jemand eine andere irgendwo findet, da steht jetzt irgendwie 8 Jahre oder 5 Jahre, dann heißt das nicht, dass das alles Quatsch ist, sondern es ist halt
der verzweifelte Versuch, greifbar zu machen, was hier überhaupt passiert. Das ist ja so. Also
was auch schon interessant ist in diesem Artikel, ist die Daten über den globalen Energieverbrauch aufgeteilt nach Energieträgern. Und da sieht man schön, also, dass wir bei Kohle zum Beispiel haben wir ja in den letzten Jahren kaum weniger verbraucht. Minus 0,1% pro Jahr ist das darunter gegangen in den letzten Jahren. Ja. Bei Öl auch minus 0,9%. Gas ist konstanter Anstieg eigentlich in den letzten 20 Jahren. Das geht schon nur gerade nach oben.
Wenn du von wir redest, welches wir meinst
Welt.
Du?
Welt,
okay.
Ja. Und Kernenergie ist auch gestiegen, also 0,8% pro Jahr, das ist auch auf einem wesentlichen gleich geblieben in den letzten 20 Jahren. Und das, was erfreulicherweise dann doch gestiegen ist, Wasserkraft um 1% pro Jahr und andere Erneuerbare, also andere. Wind- und Solarenergie, das ist eine Kurve, die geht 11% pro Jahr nach oben. Mhm. Also das, da steigt's an, aber ist halt in absoluten Werten immer noch viel zu wenig. Ja. Und vor allem, wir haben immer noch diese gigantischen Balken für Kohle und Öl und Gas.
Was muss eigentlich passieren, damit wir uns diesbezüglich als Weltgemeinschaft begreifen? Weil wo du gerade wieder Kernkraftwerk gesagt hast, dachte ich auch, naja, das ist ja, weißt du, der Brennstoff muss irgendwo herkommen, das kommt meistens aus irgendwelchen Arschlochländern wie Russland. Aber eigentlich wäre es ja angemessen, wenn die Welt, also die Menschheit sagen würde, so pass mal auf, wir nehmen jetzt alles Uran, das wir haben und verteilen das gerecht überall hin, damit in den Kernkraftwerken, die da laufen, ne, und so weiter.
Willst du wirklich, dass Russland sagt, wir verteilen das Uran?
Naja, das wird oder später werden das sowieso.
Eine große Rakete und schicken die das Land ein.
Das sowieso so machen, denke ich mal. Aber also, dass man, das, weißt du, dass wir immer noch darauf warten, ein Geschäft damit machen zu können, zu überleben. Das finde ich schon. Ich kann nachvollziehen, dass man das den Menschen so verkaufen muss. Man muss allem einen Preis geben, sonst verstehen es die Menschen nicht. Und man muss auch den Klimawandel als Chance verkaufen, sonst kriegen die Leute die totale Krise, weil der Autofahrer meint, seine Freiheit würde ausgerechnet durch die Straßenverkehrsordnung geregelt. Aber ich frage mich immer, was muss passieren? Was muss passieren, dass ich eine Partei wähle, die mir im Zweifelsfall mein Auto abnimmt? Gut, ich wähle eine Partei, die mir im Zweifelsfall mein Auto abnimmt, aber jo.
Ich weiß nicht, das ist glaube ich, das fundamentale Problem an der ganzen Sache, dass es halt nicht so ist wie hier Pandemie und dann ist es jetzt und da passiert jetzt was, sondern das passiert halt ständig, das ist schon seit Jahrzehnten passiert und man kann sich halt immer einbilden, naja, aber ich könnte jetzt gleich was machen oder ich mache in 5 Jahren was und in den 5 Jahren wäre ich noch wahnsinnig reich.
Ja, die Diät und, fängt immer morgen an, ne? Aber jetzt esse ich die Pizza noch. Ja.
Genau, das ist halt genau das gleiche Problem. Also dann, wie gesagt, wenn Leute darauf hinweisen, dass irgendwie hier Dringlichkeit ist, ja, dann sind sie gleich die grüne RAF und müssen eingesperrt werden. Mhm. Also es ist, ich weiß nicht, es gibt...
Das ist auch krass, auch ne? dass wir, wenn wir auf einmal bereit sind, wem in den Knast zu sperren. Ja. Das ist irre, ja.
Ich frage mich ja irgendwie, ich bin nicht reich genug. Wenn ich wirklich reich wäre, dann ja gut, dann würde ich nicht mit dir podcasten, dann würde mich der Klimawandel auch nicht interessieren. Aber sagen wir mal, ich wäre stinkreich und dann würde ich mir irgendwie, dann kaufe ich mir hier irgendwie die Mona Lisa und dann lege ich sie auf die Straße und tue ein Schild davor, Achtung, hier liegt die Mona Lisa. Und dann hole ich meine Stoppuhr und komme wahrscheinlich nicht mal, habe nicht mal Zeit drauf zu drücken, bis der erste Autofahrer drüber gebrettert ist.
Genau so. Aber sowas passiert halt nicht, weil die Reichen, die müssen ja ganz wichtige Sachen machen, Longtermismus und so, ne? Langzeitismus auf Deutsch, auch schön klingt.
Ja. Naja, es ist alles sehr, sehr deprimierend.
Gibt es eigentlich Twitter noch? Ich habe schon bestimmt ein paar Stunden nicht geguckt.
Ich weiß nicht, soweit ich weiß, existiert es noch. Es funktioniert auch noch, aber...
Das ist ja erstaunlich, du.
Ja, immer mal schauen, wie dann sich die Mastodon-Lage entwickelt, ob das wirklich... das Potenzial hat, so groß zu werden? Twitter das Potenzial hat, so klein zu werden?
Also Twitter hat mit Sicherheit das Potenzial, einfach in den Orkus zu gehen.
Ja
also
gut, das hat eh jedes, aber...
Ja, aber Twitter gerade ganz besonders. Ne? Also das, diese Mastodon ist... Achso, ich habe ja versprochen, das immer falsch auszusprechen. Mastodon.
Weil das tut sich mir die Zähne jeden Tag.
Das tut Menschen weh, wenn ich Mastodon sage. Das hat mit Sicherheit das Potenzial, weil klar haben jetzt alle kriegen viele jetzt die Krise. Also viele große Accounts haben natürlich die totale Krise, ne? Weil ich habe auf Twitter 40.000 Follower. Ich bezweifle, dass ich die jemals erreiche, wenn ich irgendwie was tweete. Und so viele Follower habe ich auf Mastodon nicht. und natürlich habe ich dann erstmal als großer Account mit viel Reichweite oder wie Stefan Niggemeier es sagte, der hat halt ein riesiges Megafon in der Hand und das tut natürlich weh, sich von diesem riesigen Megafon zu verabschieden. Aber ich merke zum Beispiel gerade, dass so als Informationsressource, was Twitter für mich ganz besonders ist, also ich folge sehr vielen Menschen, die sehr viel Ahnung von sehr vielen Dingen haben, von denen ich keine Ahnung habe. Informationsquelle, Mastodon als Informationsquelle zu benutzen, das funktioniert jeden Tag ein bisschen besser. Von daher denke ich schon, dass das in der Lage ist, Twitter zu ersetzen.
Ja, ich bin auch gespannt. Also ich bin da durchaus jetzt nicht abgeneigt. Also ich habe meinen Account bei Mastodon. meinen Mastodon-Account, ich glaube, 2018 oder so angelegt, wie das gerade irgendwie aufkam oder wie ich darauf gestoßen bin, dachte, ach, machst du auch einen Account, aber ja, dann lag der halt rum und hat nicht viel gemacht und hab jetzt den wieder reaktiviert, weil halt alle da, ich laufe ja mit der Masse mit, wie man so ist, und die haben alle gesagt, die sind jetzt hier bei Mastodon, und dachte, okay, dann gucke ich mal, ob der Account noch da ist, und dann war er noch da. Dann okay.
Ja, ich hänge da ja auch seit, ich glaube auch 2018, oder? Ich hänge seit 2018 auch da rum und habe da auch immer mal wieder was gepostet und so, aber war nie so ganz sicher, was ich damit anfangen könnte. Und mittlerweile habe ich ein ganz gutes Gefühl dafür, eine ganz gute Idee davon, was ich mit Mastodon will oder was ich davon will und was ich von Twitter will. Also man kann das gut als Parallelstruktur benutzen.
Und ich habe mir jetzt auch gedacht, ich gucke jetzt mal, ich nutze es jetzt wirklich mal, solange da noch die Augen drauf sind auf Mastodon, schaue ich mal, was ich da machen kann. Also ich fange jetzt langsam erst an, muss ich auch wieder reinfinden in diese ganzen Apps und was da alles gibt. Aber da hat man auch, kann man auch irgendwie 500 Zeichen tippen in einen Dröt. Das werde ich sicherlich sagen, ja.
Auch nicht Tweet, hast du auch irgendwann gesagt.
Klingt
auch
ja, hey, aber ja, schon. Aber ich glaube, es ist doch ein qualitativer Unterschied zwischen Tweet und Dröt. Also zumindest im Deutschen. Denke ich mal, es ist eine Plattform, die von Otto gefördert wird.
Stimmt, Otto Wahlkampf Netzwerk.
Ja, aber jedenfalls, da kann man 500 Zeichen reinschreiben. Vielleicht kann man das wirklich besser irgendwie auch ein bisschen so kurze Geschichten über Astronomie reinschreiben oder so, mal gucken. Ja. Ich habe auch einen Podcast, den ich noch nicht gehört habe, aber man kann ihn in die Shownotes tun, weil er vermutlich gut ist. Henning Krause und Hanna Brohner, beide Helmholtz, haben in einem Podcast gesprochen über Mastodon und das Fediverse in der Wissenschaftskommunikation. Und den werde ich mir noch anhören, weil
stimmt, könnte interessant
gucken, was da an Wissenschaftskommunikation abgeht und was man machen kann. Also das.
Ja, was ich da ganz interessant finde, ist, also im Moment hast du es ja auf bei so Diensten wie Twitter hast du es ja so, dass die eine große zentrale Instanz und da guckst du halt, wen gibt's denn hier an Wissenschaftlern? Und Mastodon hat halt, da gibt's halt so diese vielen einzelnen Instanzen und da gibt's halt eine für Wissenschaftler, für Politiker, für und ich finde das halt total spannend, dass du dann einfach da reingucken kannst, okay, wo wohnen denn die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und kannst dann halt da gucken, was interessiert mich da, wer interessiert mich da. Also du hast so einen ganz anderen, du musst mit deine Interessensteuerung oder wie auch immer man das nennt, du musst halt andere Wege gehen, um da hinzukommen, wo du eigentlich hinkommen willst. Und ich habe das Gefühl, dass das aber langfristig sogar besser funktionieren könnte. Das einzige Problem, was ich mit Mastodon habe, ist, dass es ein Feudalsystem ist. Das heißt, wer meinen Server administriert oder wer den Server administriert, auf dem ich zu Hause bin, kann darüber bestimmen, was ich lesen kann und was nicht. Und das kann ein Problem werden.
Ja, aber wenn es ist halt immer so. Also jetzt kann halt Elon Musk gucken, was du kriegst und was nicht.
Das ist richtig, aber wenn er das zu heftig macht, also wenn er da zu tief eingreift und ganze Bereiche sperrt, ja, alle deutschen Podcaster dürfen jetzt nirgendwo mehr gelesen werden, dann wirkt sich das auf seine Werbeeinnahmen irgendwann negativ aus. Und das hast du bei Mastodon natürlich nicht. Also wenn ich da jetzt den Admins meiner Instanz auf den Sack gehe, können die halt sagen, hau ab.
Ja, aber dann kannst du jetzt in eine andere Instanz gehen.
Das stimmt. Oder ich kann meine eigene hier irgendwie hinbauen. Das scheint auch relativ relativ.
Check und Nutten.
Es scheint relativ simpel zu sein, mit ein bisschen technischem Sachverstand, sich seine eigene Instanz zu Hause hinzubauen. Also dass du praktisch auf deinem Rechner dein eigenes Mastodon hast. Ja.
Ja, mal gucken, ich bin ja bei chaos.social und ich hätte gerne, dass alle abhauen, die keine Ahnung und Experten für Chaos-Theorie sind, ja. Bin extra deswegen da hingegangen.
Ja.
Nee, ich glaube, das war irgendwie damals irgendwie, hat man mir gesagt, geh mal da hin und jetzt bin ich halt dort. Keine Ahnung, ob das cool ist, dass ich dort bin, aber da bin ich.
Ja, ich bin bei den Chaoten, das ist.
Ja. Ja, mal gucken. Wie gesagt, ich bin gerne dankbar für alle Hinweise, die Wissenschaftskommunikation auf Mastodon betreffen, weil vielleicht geht da was interessant ist, würde mich interessieren.
Ja.
Ja. Dann habe ich auch keine Themen mehr. Und
wie, du hast auch eine Geschichte, hast du nicht gesagt?
Ja, jetzt habe ich so lange über Mastodon
geredet, komm.
Dass ich die weg. Die war auch gar nicht so, es war dann eine kurze Meldung, dass man untersucht hat, wie sich die Bewegung der Planeten, die gravitativen Einflüsse der Planeten im Laufe der Zeit auf die Schwankungen der Erdbahn auswirken und dann hier die langfristigen Klimaänderungen verursachen. Eigentlich nur nichts dramatisch Neues, weil das passiert, weiß man schon lange.
Wusstest du das Erdbahn nicht?
Ja, die Milankovitch-Zyklen haben wir doch sicherlich schon mal besprochen.
Die Milankovitch-Zyklen? Nee.
Ach, tu nicht so. Du bist schlauer, als du tust. Aber nee, also wir wissen ja, es gibt Eiszeiten, es gibt Warmzeiten.
Ja.
Das ist bekannt. Also das weiß man schon länger. Und das sind Klimaänderungen, die sich im Laufe von Jahrtausenden oder noch länger merkbar machen. Und die erste Vermutung oder erste sinnvolle Vermutung darüber, wie die zustande kommen, die stammt von dem serbischen Forscher Milutin Milankovic, war so letztes Jahrhundert. Und der hat sich angeguckt, was sich bei der Erde so alles tut, weil die Erdbahn ist ja keine fixe Ellipse um die Sonne, sondern diese Ellipse wird größer und wird kleiner, wird elliptischer und weniger elliptischer, schwankt im Raum hin und her. Die Erdachse selbst schwankt im Laufe der Zeit hin und her. Also wird mal ein bisschen aufgerichtet, ein bisschen weniger aufgerichtet. Und all das hat Einfluss darauf, wie viel Energie von der Sonne auf die Erde kommt im Schnitt. Also ein Beispiel, momentan ist es so, dass die Erde ihren sonnennächsten Punkt erreicht, wenn auf der Nordhalbkugel Winter ist. Der sonnennächste Punkt ist immer so Anfang Januar. Der sonnenfernste Punkt dann logischerweise irgendwann im Hochsommer auf der Nordhalbkugel. Das kann sich und wird sich im Laufe der Zeit ändern. Irgendwann wird so sein, dass der sonnenfernste Punkt erreicht wird, wenn auf der Nordhalbkugel gerade Winter herrscht. Und dann hast du so ein bisschen so ein Feedback, ja, weil es ist zwar nicht wahnsinnig groß, der Unterschied zwischen sonnenfernsten und nächsten Punkt, aber auch das ändert sich im Laufe der Zeit. Wenn die Erdbahn elliptischer wird, dann ist der Unterschied zwischen sonnennah und sonnenfern größer. Und Es kommt dann halt am so einen fernsten Punkt tatsächlich ein bisschen weniger oder spürbar weniger Energie, spürbar fürs Klimasystem weniger Energie auf der Erde an. Und wenn das gerade der Zeitraum ist, wo dann auch noch eh schon jahreszeitlich Winter ist auf der Nordhalbkugel, dann wären die Nordhalbkugelwinter deutlich härter als sonst und die Südhalbkugel Sommer deutlich wärmer als sonst. Und du hast dann auch ein Problem mit der Verteilung der Kontinente auf der Erde, weil auf dem Nordhalbkugel gibt es wesentlich mehr Land, wo wesentlich mehr Schnee liegen bleiben kann. Ja, und dann fängt das halt an zu vergletschern, zum Beispiel. Also so können diese ganzen Zyklen dann auch das Klima langfristig verändern. Und das sind Zyklen, die laufen halt so mit Perioden von Jahrzehntausenden, Jahrhunderttausenden ab. Und das hat Milankovic damals untersucht, mathematisch.
Ja, wenn das mit Planeten auch, also wenn das ganze Planetensystem damit drin hängt, ja, dann haben ja die Astrologen recht.
Ja, ich habe gewusst, dass du das sagst. Aber nein, insofern haben die Astrologen nicht recht. Aber irgendwas muss die Erdbahn ja zum Schwanken bringen. Die schwankt ja nicht aus Lust an der Freude, sondern wenn da einfach nur Sonne und
Mond.
Ja, der hat natürlich auch einen Einfluss drauf. Aber wenn du einfach nur Sonne und Erde hättest, dann wäre es ein Zwei-Körper-Problem und das ist exakt lösbar. Dann hätte die Erde ihre Bahn und die hätte sie für alle Ewigkeiten exakt. Okay. Aber da wir eben ein N-Körper-Problem sind, also mehr als zwei Himmelskörper, die sich gegenseitig gravitativ beeinflussen, hast du halt Störungen. Und diese Störungen sind's, die von allen anderen Himmelskörpern kommen, also ja, Pluto ist der Erde ziemlich egal, Uranus und Neptun sind ja auch ziemlich egal, die Störungen kommen hauptsächlich vom Mond und weil der uns am nächsten ist und von Jupiter, weil er der massereichste ist. Aber wie gesagt, im Endeffekt ist es die Summe aller Störungen aller Himmelskörper, die auf die Erde wirken und die verursachen dieses Hin- und Hergeschwanke. Und das kann man eben, hat eben Milankovic damals das erste Mal vermutet, mittlerweile hat man das deutlich besser gezeigt. Also es gibt ja noch andere Gründe, wie Eiszeiten ausgelöst werden, die Einfluss haben, die Kontinentalplattenverschiebung, ob du jetzt einen Superkontinent hast, ob die gesamten Landmassen in einem sind oder ob sie jetzt so wie jetzt verteilt sind, ob an den Polen eine Landmasse ist gerade oder nicht, auch das hat alles Einfluss aufs Klima und so weiter und auch das hat Einfluss darauf, ob wir Eiszeiten kriegen oder nicht, aber die, wie gesagt, Astronomie hat einen durchaus relevanten Einfluss und in dieser Arbeit ist ja das dann nochmal im Detail untersucht worden und man hat dann ein paar Sachen mit den Warmzeiten und Kaltzeiten genauer korreliert.
Tatsächlich haben wir da schon mal drüber geredet. Und zwar vor 8 Jahren, 2014 war das.
Na guck, das erinnerst du dich nicht mehr dran.
Nee, ich habe nur gerade gedacht, ich wollte gerade sagen, Milankovic, und habe gedacht, das kommt mir irgendwie bekannt vor, diesen Witz gemacht zu haben. Wahrscheinlich habe ich den damals auch schon, den Scherz gemacht.
Ja, also ich verlinke den Artikel, könnt ihr euch dann gerne noch, wenn ihr mehr wissen wollt, anschauen. Oder ihr hört euch das von 2014 nochmal an, was ich auch spannend, was wir da erzählt haben.
Bestimmt.
Ja. Ja, und bevor wir jetzt gar nichts mehr zu erzählen haben, muss ich
die
euch...
Die Reklame.
Ja, die Reklame. In diesem Fall ist es wirklich relevante Reklame.
Relevante Reklame.
Naja, nein, aber es gibt ja sehr viel mehr Menschen aus Deutschland als in Österreich. Das kann man tragisch finden, aber man kann spontan nicht ändern, dass die Deutschen, die Österreicher zehnfache Überzahl sind. Mhm. Und was dazu führt, dass ich sehr oft von Menschen aus Deutschland gefragt werde, wann ich denn mal einen Vortrag halte, wann man mich denn so sehen kann, wann es was in Deutschland gibt. Und meistens in letzter Zeit habe ich immer gesagt, ja, eher nicht, weil pandemiebedingt und allem drum und dran waren ich mit den Science Busters, ich alleine und ich mit allem anderen hauptsächlich in Österreich unterwegs und nicht so oft in Deutschland. Aber jetzt, Leute, die gerne Podcasts hören und Leute, die gerne Podcasts von Holger Klein hören, Leute, die gerne den Wissenschaftspodcast in Vrindt hören, 2/3 von Vrindt Wissenschaft, nämlich Ruth und mich, kann man in Deutschland hören und sehen, wenn wir nämlich im Ruhrgebiet auftreten. Und das kommt jetzt wirklich bald am 11.
Ruhrgebiet.
Im Ruhrgebiet, ja. Überall, wo Ruth ist, ist Ruhrgebiet. Und am 11. Dezember, am 3. Advent, sind Ruth und ich mit unserer Show zum Podcast Das Universum, den wir auch betreiben, sind wir mit der Show zum Podcast Das Universum in Herten im Ruhrgebiet. Mhm. In der Schwarzkaue ist, ich weiß nicht, ob die Leute im Ruhrgebiet Herten kennen, aber es ist gleich bei Gelsenkirchen, gleich bei Essen, gleich bei Recklingshausen. Es ist ja eigentlich alles gleich bei was auch immer im Ruhrgebiet. Und da sind wir und da wird das erste Mal die große Das Universums-Show geben mit Galaxienkollision, mit Weltretten durch Gin trinken, mit Battle zwischen Asteroiden und Galaxien und ihr dürft entscheiden, wer oder was besser ist. Wir werden uns auch, es wird auch ist ja schon verraten. Ja, mal gucken, das spoilert nicht so viel, aber wir werden auch in alternative Realitäten schauen und schauen, was wäre, wenn wir ein True Crime Podcast wären und wenn wir ein Sex Podcast wären, weil nur damit ist man ja wirklich erfolgreich. Also es wird Experimente geben, es wird Alkohol geben, es wird Ruth geben, es wird mich geben und hoffentlich gibt's auch sehr viel Publikum. Also es wird uns sehr, sehr freuen, wenn unser erster großer Auftritt mit der Podcast-Show nicht vor halb leerem Haus stattfindet. Also macht die Bude voll in Herten. Das wird uns sehr freuen. Und wenn ihr aus welchen Gründen auch immer nicht nach Herten kommen könnt, dann bitte möchte ich erstens eine schriftliche Entschuldigung haben, warum ihr nicht kommen könnt. Unterschrieben von den Eltern am besten noch. Und ihr könnt dann die Alternative nutzen. Und das ist so ein bisschen Inception-mäßig. Am 17. Januar wird das Universum im Universum auftreten. Und zwar im Universum auch noch. Also das Universum, der Podcast, wird im Universum in Bremen stattfinden, was beides zusammen im Universum.
Hast du schon mal gegoogelt?
Wohin? Deshalb traue ich mich nicht. Ich habe schon öfter probiert, aber ich habe nie getraut. Ich habe gedacht, mache ich was kaputt vielleicht. Ja, aber in Bremen gibt es das sehr, sehr sehenswerte Science Center, das Universum. Mhm. Wenn ihr nicht da wart, dann geht auf jeden Fall mal ins Bremer Universum. Ich war da schon mal. Das ist wirklich ein wunderbares Science Center. Mit wirklich, also genauso wie es sein sollte, mit ganz viel Hands-on, mit ganz viel zum Mitmachen. Also auch gerade für Kinder ist es wunderbar. Und gerade im Sommer mit Kindern, die haben auch ein großes Außengelände mit ganz viel so Wasserspielerei, Experimenten. Also kann ich nur empfehlen, das Universum in Bremen. Und die sind irgendwann mal auf uns zugekommen, netterweise nicht, um uns zu verklagen, weil wir auch das Universum heißen, sondern um uns einzuladen, ob wir nicht mal im Universum auftreten wollen. Mhm. Und das tun wir. Und am 17. Januar könnt ihr das Universum im Universum anschauen.
In Bremen.
Bremen.
Wenn du in Herten bist, da kannst du eine Sehenswürdigkeit dir angucken. Herten ist nämlich die größte deutsche Stadt ohne Bahnhof.
Ja, ach, das stimmt. Das hat mir heute jemand geschrieben.
Ja. Ja,
es hat mir heute jemand geschrieben.
Allerdings wird gerade ein Bahnhof gebaut, beziehungsweise ein, ich glaube, es ist nicht mal ein Bahnhof, sondern, also nicht so Bahnhof mit so Gebäude und tralala, sondern halt so ein Bahnsteig, wie nennt man das? So ein Bahnsteig halt. Mhm. So ein Kleinstbahnhof irgendwie. Aber es ist die größte deutsche Stadt ohne Schienenanbindung.
Und ich habe jetzt hier gerade das Netzwerk, was ist hier, unserquartier.de, was auch immer, so eine Nachrichtenseite, mit der Schlagzeile: Züge halten in Herten ab dem 11. Dezember. Das heißt, wir kommen und Herten kriegt einen Bahnhof.
Also, na, da möchte ich aber bitte einen großen Bahnhof, so mit Orchester und sowas, weißt du, und den Bürgermeister, der euch da in Empfang nimmt und so.
Nee, ich glaube,
die Wissenschaft kommt per Zug.
Ja, wenn das passiert, dann kommen wir auf den Zug, aber ich glaube, momentan steigen wir in Essen aus und dann holt uns Christian Käsen, der Veranstalter, ab und bringt uns dorthin. Aber wenn der Bürgermeister kommt, dann rede ich mit Ruth doch mal, wenn wir Blaskapelle Bürgermeister kriegen, dann steigen wir gerne auch als Erste in Herten aus. Ja, ist irgendwie überraschend, dass eine Stadt wie Herten, die ja doch nicht,
ist kein Dorf.
Ja. Aber ich beanspruche das voll für uns. Also wir sind verantwortlich dafür, dass ab 11. Dezember, da wenn wir auftreten, in Herten ein Zug hält.
Das ist wie beim Sonnenaufgang, wenn der Hahn kräht.
Also kommt bitte alle nach Herten. Also wirklich, es gehen, glaube ich, irgendwie 290 Leute rein oder so oder 300 in die Halle.
Kommt alle nach Herten, alle 290. Alle.
Ich werde es vermutlich in der nächsten Frindfolge nochmal sagen, wenn
natürlich
wir
vor, du das.
Dezember kann ja machen, aber ist wie gesagt.
Na gut, dann gucke ich, dass wir nach dem 11. Dezember einen
machen. Florian. Naja, das veröffentliche ich dich selber, so Blackjack und Nutten.
Florian Freistetter, vielen Dank.
Vielen Dank, Holger.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.